BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, welches im Wahlkampf fast nicht vorkommt. Der Zustand des deutschen Gesundheitssystems. Wir wissen, in den kommenden Jahren wird die Alterung der Gesellschaft nicht nur die Kosten für Renten und Pensionen, sondern vor allem auch für Pflege und Gesundheit deutlich steigen lassen. Schon heute haben wir aber ein Gesundheitssystem, welches schon eines der teuersten der Welt ist. Und dies ohne überdurchschnittlich gute Ergebnisse für uns zu bringen. Weder bei Lebenserwartung noch bei Therapieerfolgen kann man ablesen, dass wir viel Geld für das Gesundheitssystem ausgeben. Er müsste also reformieren. Doch die Politik hat, wenn überhaupt, im Wahlkampf nur darüber diskutiert, wie man noch mehr Geld in dieses System pumpen könnte. Ich denke, das lohnt einen genaueren Blick. Die Vorbereitung hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Sie finden es interessant. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Du würdest bei deinen Investments gerne mehr Rendite machen, ohne dabei dein Risiko signifikant zu erhöhen? Was dir bisher wahrscheinlich noch nicht gelungen ist, schaffen institutionelle Investoren und Family Offices regelmäßig. Daher nennt man sie auch das Smart Money, indem sie nicht nur in Aktien, Anleihen und Co. investieren, sondern auch gezielt Private Equity beimischen, können sie die Rendite ihrer Portfolios erhöhen und gleichzeitig Schwankungen senken. Bisher stand dieser Ansatz nur professionellen und hochvermögenden Investoren offen. Dank unseres Partners Liquid gilt das nun auch für dich. Die neuen Liquid Smart Money Portfolios sind ein komplettes, auf dich zugeschnittenes Portfolio aus allen wichtigen Anlageklassen, optimal abgestimmt von Aktien bis Private Equity. In wenigen Klicks investierst du genau wie die weltweit besten Investoren nur zu einem Bruchteil der ursprünglich benötigten Anlagesumme. Erkundige dich jetzt zu den Chancen und Risiken der neuen Smart Money Portfolios. Alle Informationen unter liquid.de/BTO. Liquid schreibt man übrigens L-I-Q-I-D.
Zum Jahresanfang gab es erneut schlechte Nachrichten von den Sozialkassen. Gesetzlich Krankenversicherte mussten spürbare Beitragserhöhungen hinnehmen. Im Schnitt um 0,8 bis zu 2,5 Prozentpunkte wurde der sogenannte Zusatzbeitrag angehoben, was nicht gut ankam.
Viele Krankenkassen werden im neuen Jahr teurer.
Zum Jahreswechsel steigen die Krankenkassenbeiträge wie seit einem halben Jahrhundert nicht mehr.
Das ist ein sehr starker Beitragssatzanstieg. Der einzige Ausweg sind schmerzhafte Strukturreformen, die wir über eine lange Zeit verpasst haben.
Natürlich freut man sich nicht, wenn man auf die Gehaltsabrechnung blickt und dort mehr abgezogen wird. Aber auch die Arbeitgeber freuen sich nicht, steigen doch die ohnehin schon sehr hohen Lohnkosten weiter an. Deshalb darf es nicht verwundern, dass einer der Kandidaten im Rennen um die Kanzlerschaft die Chance witterte, hier zu punkten. Robert Habeck. Er wollte wohl zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Er wollte den Versicherten versprechen, dass mit ihm in der Regierung die Beiträge weniger steigen oder gar sinken und nebenbei auch noch ankündigen, dass er den Reichen, also jenen, die ja nicht genug Geld einzahlen in das System, mehr Geld abknöpfen würde. Kapitaleinkommen sollten, so die Vorstellung von Robert Habeck, herangezogen werden, um die Sozialkassen und natürlich auch die Krankenversicherungen entsprechend mit zu finanzieren.
Ich persönlich finde, dass diejenigen, die große Einkommen haben, weil sie Geld für sich arbeiten lassen, sich beteiligen sollen an der Finanzierung des Sozialsystems. Darum geht es doch, dass das Einkommen und Vermögen, die Beträge erwirtschaften, nicht teilhaben an der solidarischen Finanzierung des Sozialsystems. Das ist die prinzipielle Frage. Wie wir es dann im Detail machen, das können wir uns dann später überlegen. Und es ist vielleicht ein super
Der ganze Vorschlag kam dann doch nicht so gut an. Vor allem deshalb, weil er irgendwie nicht richtig durchdacht wirkte. Da kam die Frage auf, wer wäre wirklich betroffen? Denn wirklich Reiche dürften gar nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sein. Dann sind es eben doch die Facharbeiter, die versuchen, etwas Geld zur Seite zu legen, um für das Alter vorzusorgen. Dann gab es eine Diskussion, das kostet ja nicht viel, wobei natürlich vergessen wurde, dass solche Belastungen, sei es Steuern oder Abgaben, sich natürlich über Zeit aufgrund des Zinseszinseffektes sehr negativ auf die Vermögensbildung auswirken. Die Grünen taten sich in den folgenden Tagen schwer, zu erklären, wie denn genau der Vorschlag gedacht war und ruderten zurück. Selbst Robert Habeck tat sich mehrere Tage später bei Sandra Maischberger schwer, zu erklären, was er denn eigentlich wollte.
Ich möchte gerne wissen, ob Sie es einfach mal durchgedacht haben. Erstens funktioniert es. Zweitens funktioniert es überhaupt, ohne dass man gleich vorher die private gesetzliche Versicherung abschafft. Drittens, ab welchen Sparten trifft das zu? Also jemand, der jetzt irgendwie versucht, für die Altersvorsorge 30.000 da auf einem ETF hat, ist der betroffen oder nicht?
Es soll ein Solidarausgleichssystem geben, wo wir dann auch private Kapitalerträge mit.
Und die Details klären wir später.
So ist es.
Okay, gut, dann kommen wir damit jetzt
ja, erstmal durch. Ja, aber Frau Maischberger, Sie gucken mich so erstaunt an. Jetzt muss ich doch einmal...
Mit Verlaub, Sie sind der Wirtschaftsminister, der Zahlen auch kann. Deshalb gucke ich so erstaunt.
Ja, aber das ist eine komplexe Angelegenheit, die viele Bedingungen erfüllen muss. Ja. Und deswegen kann doch in einem Wahlkampf nur entschieden werden, wollen wir das Problem so lösen. Ja. Die Beispiele sind
aber
Legende.
Aber Ankündigungen, die nicht durchfinanziert sind, machen Sie jetzt anderen zum Vorwurf. Das wäre jetzt der Ähnliche. Aber ich sehe, wir kommen hier nicht
Frau
weiter. Also die Aussage ist, wir wollen das, aber wir klären die Details danach, dann, wenn wir gewählt sind.
Am Schluss zogen die Grünen sich dann auf die Position zurück, dass man ohnehin schon seit Jahren eine Bürgerversicherung fordern würde. Also ein System, in dem alle mit allen Einkünften unbegrenzt in die Sozialversicherung einzahlen. Im Prinzip eine weitere Steuer. Für mich ist interessant, dass man offensichtlich mit Blick auf das Gesundheitssystem nur eine Lösung sieht. Einfach mehr Geld aufzutreiben. Egal wie, egal von wem und scheinbar auch egal wofür. Denn man muss schon die Frage aufwerfen, ob es denn wirklich am Geld im System fehlt. Mangelt es im deutschen Gesundheitssystem am Geld? Schauen wir uns ein paar Fakten an. Deutschland gibt nach letzten Zahlen 8.440 US-Dollar pro Kopf der Bevölkerung für das Gesundheitssystem aus. Das ist deutlich weniger als in den USA, die immerhin 13.430 Dollar ausgeben und etwas weniger als die Schweiz, die bei 9.688 Dollar liegt und Norwegen, welches bei 8.996 Dollar liegt. Aber wir geben deutlich mehr Geld aus als Frankreich mit 7.136 Dollar, Großbritannien mit 6.023 Dollar und Italien mit 4.832 US-Dollar. Das heißt, wir haben gerade verglichen mit Frankreich, Großbritannien und Italien ein sehr teures Gesundheitssystem. Jetzt könnte man ja sagen, egal, dafür haben wir auch einen Nutzen. Wir leben beispielsweise länger. Doch das stimmt nicht. Unsere Lebenserwartung bei Männern mit 29,21 Jahren und Frauen mit 83,88 Jahren liegt auf dem Niveau Großbritanniens, welches wie gesagt nur 6.000 Dollar ausgibt pro Kopf und bekanntermaßen mit dem NHS ein besonders schlechtes Gesundheitssystem hat. Wir leben aber kürzer als die Franzosen. Die französischen Männer leben über ein Jahr länger als die Deutschen, die französischen Frauen sogar fast 3 Jahre länger und auch weniger lang als die Italiener. Die italienischen Männer schaffen es auf über 2 Jahre mehr als wir und die Frauen immerhin auch ungefähr 2 Jahre mehr als die Frauen in Deutschland. Wenig tröstlich ist da, dass die US-Amerikaner, obwohl sie deutlich höhere Ausgaben haben, eine noch geringere Lebenserwartung haben als wir. Die Männer werden dort im Schnitt nur 77 Jahre alt und die Frauen knapp 82 Jahre. Das unterstreicht, dass es offensichtlich nicht darum geht, wie viel Geld man in das Gesundheitssystem steckt, sondern ob man die Mittel richtig verwendet. Und hier gibt es tatsächlich erhebliche Potenziale, gerade auch in Deutschland. Ich habe mal zwei Beispiele herausgesucht. Nach Daten der OECD gibt es in Deutschland 7,98 Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner. In Frankreich sind es nur 5,89 und in Italien sogar nur 3,14. Das heißt, wir haben viel mehr Betten als die anderen. Und natürlich haben wir damit auch viel mehr Pflegekräfte, denn diese Betten müssen ja irgendwie versorgt werden. Jetzt könnte man ja denken, dass die bessere Ausstattung mit Krankenhausbetten auch zu einer besseren Versorgung der Patienten führt. Das stimmt sicherlich, wenn wir uns mit Großbritannien vergleichen, wo es nur 2,5 Betten pro 1.000 Einwohner gibt und die Wartezeiten auf Operationen täglich in den Zeitungen thematisiert und kritisiert werden. Aber im Vergleich mit Frankreich, Italien oder gar der Schweiz gilt das offensichtlich nicht. Im Gegenteil spricht viel dafür, dass an Patienten unnötige Behandlungen durchgeführt werden und die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus deutlich länger dauert als medizinisch erforderlich. Die Kapazität an Krankenhausbetten schafft sich so also die Nachfrage. Und das treibt die Kosten für uns alle. Gelänge es also, wie in der aktuellen Krankenhausreform angestrebt, die Anzahl der Betten zu reduzieren, hätten wir nicht nur geringere Kosten, sondern zugleich auch eine Entlastung der Pflegekräfte und ein besseres Ergebnis für die Patienten. Das zweite Beispiel. Es gibt erhebliche Potenziale durch die Digitalisierung in diesem enorm teuren System. McKinsey beziffert in einer Studie das Einsparungspotenzial durch Digitalisierung auf rund 12% der gesamten jährlichen Gesundheits- und Versorgungskosten. Das sind immerhin 42 Milliarden Euro und entsprechen 47 Euro monatlich je gesetzlich Versicherten. Das ist mehr als der Beitragsanstieg zu Beginn dieses Jahres. McKinsey schreibt dazu Folgendes.
Das Potenzial von 42 Milliarden Euro setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, von denen alle Akteure im Gesundheitswesen profitieren. Durch Produktivitätssteigerung einerseits bei den Leistungserbringern 61% und durch Nachfragereduzierung 39% andererseits. Die Produktivitätssteigerungen bei den Leistungserbringern, insgesamt 25,8 Milliarden Euro, verteilen sich auf die stationäre Krankenhausversorgung mit 12,4 Milliarden, die ambulante hausärztliche Versorgung mit 11,1 Milliarden und andere Bereiche 2,3 Milliarden, zum Beispiel die Langzeitpflege. Die Verringerung des medizinischen Bedarfs, 16,4 Milliarden Euro, resultiert aus der Vermeidung unnötiger Doppeluntersuchungen oder einer Verlagerung hin zu weniger invasiven Untersuchungsmethoden. Das verbessert gleichzeitig die Qualität der Behandlung und die Patientenerfahrung.
Ich würde sagen, Reform statt noch höherer Kosten. Das ist vor allem mit Blick auf die bevorstehende Alterung besonders wichtig, denn die Kosten werden automatisch deutlich steigen. Das heißt, wir sollten überlegen, das ganze System effizienter zu gestalten, um entsprechende Effizienzreserven zu heben. Doch wie genau sollte man das machen? Um das zu verstehen, habe ich mit einem gesprochen, der es wissen muss. Mit Dr. Jens Baas, dem Forschungsvorsitzenden der Techniker Krankenkasse.
Du hast gerade gemerkt, dass dein Unternehmen eigentlich schon gestern jemanden hätte einstellen müssen. Aber wie kannst du schnell großartige KandidatInnen finden? Ganz einfach, mit Indeed. Wenn es ums Einstellen geht, ist Indeed alles, was du brauchst. Du brauchst dir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob dein Stellenangebot auf anderen Jobseiten gesehen wird. Gesponserte Stellen auf Indeed helfen dir aufzufallen. Mit Premium-Stellenanzeigen wird dein Angebot für relevante KandidatInnen ganz oben auf der Seite platziert, damit du die gewünschten Personen schneller erreichst. Und das macht einen großen Unterschied. Laut Indeed-Daten erhalten direkt auf Indeed veröffentlichte Premium-Stellenanzeigen 45% mehr Bewerbungen als nicht gesponserte Stellen. Außerdem gibt es mit Indeed gesponserte Stellen keine monatlichen Abonnements, keine langfristigen Verträge und du zahlst nur für Ergebnisse. Wie schnell ist Indeed? In der Minute, in der ich hier gesprochen habe, wurden laut Indeed-Daten weltweit 23 Einstellungen über Indeed vorgenommen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Beschleunige dein Recruiting jetzt mit Indeed. HörerInnen dieses Podcasts erhalten auf indeed.com/bto ein Guthaben von 75 Euro für eine gesponserte Stelle, damit dein Stellenangebot mehr Sichtbarkeit erhält. Schließe dich den 3,5 Millionen ArbeitgeberInnen weltweit an, die Indeed nutzen, um schnell großartige Talente einzustellen. Du stellst ein, dann ist Indeed alles, was du brauchst. Indeed.com/BTO. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Bevor ich zu meinem Gespräch mit Dr. Baas komme, welches länger ist als übliche Gespräche, aber sich auf jeden Fall lohnt zu hören, noch dieser Hinweis. Wenn Sie in diesem ereignisreichen Jahr die Fakten im Blick behalten und auf vertrauenswürdigen Qualitätsjournalismus setzen möchten, dann gibt es ein Angebot für Sie vom Handelsblatt. Für kurze Zeit erhalten Sie dieses digital oder gedruckt für 12 Monate mit 40% Rabatt. Eine exklusive Handelsblatt-Tasche gibt es noch dazu. Mehr Informationen finden Sie unter handelsblatt.com/2025 und wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem wirklich interessanten Gespräch mit Dr. Jens Baas von der Techniker Krankenkasse.
Dr. Jens Baas ist seit 2011 im Vorstand der Techniker Krankenkasse, seit 2012 als Vorsitzender des Vorstands. Davor war er bei der Unternehmensberatung Boston Consulting Group tätig. Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Universität Heidelberg und arbeitete anschließend als Arzt in den chirurgischen Universitätskliniken Heidelberg und Münster.
Sehr geehrter Herr Baas, ich freue mich ausgesprochen, Sie beim Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Herr Stelter, freut mich auch hier zu sein.
Herr Baas, im Wahlkampf spielt das Gesundheitswesen ja keine so große Rolle, wenn man mal absieht von dem Vorschlag von Herrn Habeck, auf den wir nachher noch kommen werden, nach dem Motto, neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Ich finde aber eigentlich, sollte es ein Thema sein. Also ich dachte es mir zumindest, und zwar, weil ich so, ohne viel Ahnung zu haben, nüchtern drauf blicke und sage zwei Dinge. Zum einen haben wir nach den USA und der Schweiz, wenn ich die richtigen Zahlen habe, das teuerste Gesundheitssystem der Welt. Also wir geben Platz 3 pro Kopf am meisten aus. Und das machen wir schon, bevor die Alterung so richtig reinschlägt. Also ich könnte mir vorstellen, es wird noch teurer. Da frage ich mich einfach, okay, wieso ist das so? Vor allem, wenn ich dann auf das Ergebnis gucke, und ich weiß, das Ergebnis ist total unfair, wenn man mal so guckt auf Lebenserwartung, so als Maßstab, habe ich gesehen, dass wir gar nicht so viel länger leben wie die Briten, die einen wirklich anerkanntermaßen nicht so ein tolles Gesundheitssystem haben sollen, zumindest ist das, was man immer hört, und die auch noch schlechteres Wetter haben als wir. Also insofern, die Frage war für mich so ein bisschen, ist diese Beobachtung falsch oder ist es schon so, dass wir eigentlich jetzt schon, bevor die Alterung einsetzt, ein massives Problem haben?
Ja, ich würde natürlich jetzt sehr gerne sagen, dass diese Beobachtung falsch ist und unser System hier glühend verteidigen, kann ich aber leider nicht, weil die Beobachtung in der Wirklichkeit komplett richtig ist. Wir haben eins der teuersten Systeme, das haben Sie genau richtig gesagt, und wir kriegen mittelmäßig gute Ergebnisse. Das heißt, wenn wir uns alle Parameter anschauen, wie gut ein Gesundheitssystem funktioniert, also Überlebensraten nach bestimmten Tumorerkrankungen, überhaupt wie alt werden die Menschen, Kindersterblichkeit, gibt es also eine ganze Reihe an Parametern für die Qualität eines Gesundheitssystems, dann sind wir dort größtenteils im Mittelfeld. Und da muss man sich schon fragen, wie kann es sein, dass wir so viel Geld ausgeben, andererseits mit den Ergebnissen im Mittelfeld sind. Die Demografie, da werden wir sicher nachher auch nochmal drauf kommen, ist da auch keine Erklärung dafür. Die demografische Verteilung der Bevölkerung, die Altersverteilung ist im Moment nicht so gravierend anders, wie sie in vielen anderen Ländern auch ist. Da kommen noch mehr Probleme auf uns zu, ist aber nicht der Grund, warum wir heute ein Problem haben. Und deswegen ja, auch ich bedauere es sehr, dass das Thema Gesundheit im Wahlkampf keine große Rolle spielt. Und wenn es eine Rolle spielt, dann oft nur mit zusätzlichen Versprechungen. Was kann man noch an Geld ausgeben? Wo können wir noch irgendwelche Benefits reintun? Meine Grundhypothese ist, für die ich auch politisch überall einstehe, wir müssen endlich mal überlegen, wie kriegen wir für das Geld, was wir einsetzen, endlich bessere Leistungen und nicht immer nur überlegen, wie können wir einfach noch mehr Geld den Leuten abnehmen, um die schlechten Leistungen irgendwie weiter zu bezahlen. Und das ist eine grundlegende andere Denkweise, als sie die Politik heute hat. Ich glaube, es ist ein bisschen steter Tropfen hüllt den Stein. Im Moment sind wir noch nicht begeistert davon. Aber ich sehe da keine andere Möglichkeit, als auch mal diesen Aspekt des Gesundheitssystems deutlich intensiver zu beleuchten.
Da möchte ich genau mit Ihnen drauf kommen, aber eine Frage möchte ich vorher noch stellen. Also ich habe auch Politiker gehört, die dann sagen, naja, das liegt an anderen Dingen. Die Deutschen ernähren sich einfach schlechter oder die machen nicht genug Sport. Und deshalb, wenn wir Italiener wären, viel Olivenöl hätten, da speisen Speise statt Butter, dann würden wir länger leben. Ist das auch kein Faktor?
Doch, das ist ein Faktor und das mag auch eine Rolle spielen, wenn man sich Themen anschaut, wie alt werden Menschen allgemein. Wenn man ehrlicherweise ist, ich bin Arzt, selbst als Arzt muss man das zugeben, dass die Lebenserwartung in Summe über die letzten 100 Jahre so gestiegen ist, war nur ein kleinerer Teil Medizin. Der größere Teil ist Hygiene, bessere Ernährung und all solche Dinge. Also das spielt schon eine große Rolle. Aber auch Länder, die vergleichbar mit uns sind, wenn ich mir die nordischen Länder anschaue, wenn ich mir Holland anschaue, selbst wenn ich mal in die östlichen Länder gehe, bei denen man nicht sagen kann, die ernähren sich hauptsächlich von Olivenöl, ist es trotzdem so, dass deren Parameter nicht schlechter sind als unsere, bei deutlich schlechter finanzierten Gesundheitssystemen. Also das mag in Teilen eine Auswirkung haben, auch ist es korrekt, dass die Themen wie Ernähren und Bewegung natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss haben auf ein Thema Gesundheit, aber keinen so großen auf Themen wie Säuglingssterblichkeit, Überleben nach Tumoren etc. Und deswegen muss man sich auch immer verschiedene Parameter anschauen, kann ich einfach nur das Alter anschauen. Da spielt in der Tat auch, sage ich mal, die Genetik einer Bevölkerung eine gewisse Rolle. Es gibt eben auch Menschen, die älter werden als andere. Ein Parameter wäre falsch, aber unser Problem ist, auch wenn man sich viele Parameter anschaut, stellt man trotzdem fest, wir kriegen keine fürchterlich schlechten, aber wir kriegen mittelmäßige Ergebnisse. Mittelmäßige Ergebnisse für besonders viel Geld ist eben ökonomisch keine besonders erstrebenswertes Ziel.
Ja, kommen wir zur Frage, woran liegt es eigentlich? Ich meine, also ich kenne immer die Geschichten von Leuten, die Medizin studieren und danach in die Schweiz gehen, weil sie dort ordentlich bezahlt werden. Also es kann ja schon mal nicht daran liegen, dass wir zu hohe Gehälter bezahlen, oder?
Ja, da mache ich mir jetzt wahrscheinlich unbeliebt bei meinen ärztlichen Kollegen. Aber ganz ehrlich, in Summe ist Medizin ein sehr gut bezahlter Beruf. Von allen Studienberufen, die man in Deutschland erreichen kann, von allen freien Berufen, die man haben kann, sind jeweils die Mediziner an der Spitze. Also jeder hat das Recht zu sagen, er möchte gerne noch mehr verdienen. Das ist jetzt, glaube ich, in einer Demokratie jedem frei. Aber man sollte schon ehrlich anerkennen, dass man auch nicht schlecht verdient als Mediziner. Sowohl als angestellter Mediziner als auch als Selbstständiger im Vergleich mit einem Rechtsanwalt, mit einem Architekten, mit anderen freien Berufen ist die Bezahlung gut.
Aber es ist nicht der Grund dafür, dass das Gesundheitssystem so teuer ist, oder?
Absolut nicht. Das ist überhaupt nicht der Grund. Ganz einfache Statistik, die man dort sehen kann. Vor einigen Jahren war es noch so, dass immer der größte Kostenblock im Gesundheitssystem das Krankenhaus ist. Das ist nach wie vor so. Dann war allerdings der zweitgrößte Themenblock das Thema für ambulante Versorgung, also im Wesentlichen Gehälter, die dort mit reingegangen sind. Und der drittgrößte Kostenblock dann Arzneimittel. Das hat sich gedreht. Mittlerweile sind die Arzneimittel teurer, als was wir für Ärzte ausgeben. Und daran sieht man schon, das Gehalt von Ärzten wird zwar immer gerne zur Diskussion genommen und die haben auch ein vernünftiges Gehalt, sollen sie auch haben, ist auch ein verantwortungsvoller Beruf. Das ist aber nicht der Treiber, warum die Kosten bei uns so hoch sind. Die Treiber, und da werden wir sicher noch in mehr Detail an vielen Ecken reingehen, ist hauptsächlich der nicht kluge Einsatz von Mitteln im Gesundheitssystem. Wir verschwenden an vielen Ecken zu viel Geld. Wir geben Geld für Dinge aus, die nicht notwendig sind. Wir machen Dinge doppelt. Wir leisten uns extreme Bürokratien. Wir leisten uns Angebote, die dann, wenn sie da sind, natürlich auch Nachfrage schaffen. Stichwort Klinikbetten. Wenn ich zu viele Klinikbetten habe, dann werden die auch gefüllt. Also es gibt eine ganze Reihe an kostentreibenden Themen, die unserem System einfach deswegen da sind, weil unser System so aufgestellt ist. Und deswegen, auch darauf werden wir sicher in der Diskussion noch eingehen, sind wir auch an einem Punkt, wo es nichts mehr nützt, an kleinen Ecken irgendwas nachzujustieren. Das ist wie, wenn ich eine schwere Krebserkrankung habe und klebe irgendwo ein Pflaster drauf. Dann sehe ich vielleicht an der Stelle den Ausschlag nicht, aber meine Erkrankung wird nicht besser. Wir müssen recht grundlegend ans Gesundheitssystem rangehen und sagen, wo sind die grundlegenden Probleme, die wir haben, und nicht immer nur versuchen, ein kompliziertes System dann noch komplizierter zu machen und zu hoffen, dass es dann irgendwie besser wird. Und das ist das, was wir in Deutschland leider tun. Und deswegen sind die Gründe nicht, dass wir zu wenig Geld haben, nicht, dass die Beteiligten im System zu viel Geld verdienen, sondern dass das ganze System in sich zunehmend insuffizient aufgestellt ist.
Und jetzt haben wir ein paar Mal betont, wir wollen genau das erklären. Leinhaft sage ich mir so, Arzneimittel ist das Teuerste, bin ich erstaunt. Gleichzeitig habe ich gehört, gerüchteweise, bei uns gibt es einige Sachen nicht, wie Hustensaft für Kinder oder ähnliches, die man in Polen aber kaufen kann, ganz problemlos. Frage ich mich, wieso? Wir haben wahnsinnig viele Apotheken. Also ich wohne in der Gegend, in Berlin, da gibt es in der Ecke gibt's drei Apotheken. Also ich könnte wahrscheinlich zu Fuß innerhalb von einer Viertelstunde 5 Apotheken erreichen. Frage ich mich, wieso muss das so sein? Also so subjektiv werde ich mir sehr kritisch auf das System blicken würde, einfach, obwohl ich uns Gott sei Dank toi, 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 weil ich wenig sonst mit Gesundheitssystem zu tun habe. Also, die Politik versucht es wahrscheinlich an vielen Hebeln zu steuern. Das will ich nicht im Mund legen, aber das klingt für mich auch so, dass die Leute, wir drehen hier eine Schraube, wir drehen hier eine Schraube und die versuchen so Einzeloptimierungen, statt so Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, wie würden wir heute ein Gesundheitssystem eigentlich aufbauen, wenn wir das aufbauen würden, mal vom Scratch auf der grünen Wiese. Wahrscheinlich sind ja beide Berater, wenn ja beide bei BCG, kann man ja auch verraten. Wahrscheinlich ist es zu naiv, so zu denken, aber erklären Sie uns mal, was man tun müsste.
Also erstmal, es ist da nicht so naiv, so zu denken, sondern eigentlich müsste man das tun. Es scheitert in der Realität aber daran, dass natürlich im Gesundheitssystem unglaublich viele Menschen beschäftigt sind, die bei allem Jammern ziemlich gut im Gesundheitssystem leben und vom Gesundheitssystem leben. Die Bereitschaft, irgendwas zu verändern, ist bei vielen relativ gering und deswegen sind die Beharrungskräfte so hoch, dass es für Politik auch gar nicht so einfach ist, da was zu ändern. Aber lassen wir mal konkret in die verschiedenen Bereiche reingehen, weil ich glaube, muss man in einer gewissen Struktur machen, dann können wir am Schluss nochmal das zusammenfassen. Der größte Kostenblock, den wir im Gesundheitssystem haben, ist das Thema Krankenhaus. Also das meiste Geld wird fürs Krankenhaus ausgegeben. Wenn man da jetzt ein bisschen näher reinschaut und sich anschaut, warum ist denn das in Deutschland so, dann stellen wir erstmal mehrere Dinge fest. Wir stellen erstens fest, wir haben wesentlich, und zwar wirklich wesentlich mehr Krankenhausbetten pro Einwohner als die meisten anderen Länder. Da könnte man jetzt ja erstmal sagen, ist ja eine tolle Sache. Ist ja, dann ist man ja gut versorgt. Viele Krankenhausbetten scheint ja offensichtlich eine gute Sache zu sein. Das führt aber genau zum gegenteiligen Effekt. Weil wenn ich mehr Krankenhausbetten habe, als ich eigentlich brauche und ich bin Direktor eines Krankenhauses, dann sorge ich natürlich dafür, dass diese Betten belegt werden. Das heißt, ich werde meine Indikation entsprechend anpassen. Das heißt, ich werde medizinische Eingriffe nicht unbedingt nur nach medizinischer Notwendigkeit machen, sondern eben auch, ob sie sich lohnen oder nicht. Und das sehen wir in Deutschland an vielen Stellen. Wir sehen zum Beispiel im Bereich der Endoprothetik, also Prothesen für die Knie oder auch für die Hüfte sehr häufig, dass wir da wesentlich mehr Eingriffe haben als andere Länder und auch deutlich früher. Warum? Weil man damit ziemlich viel Geld verdienen kann. Das ist ein Eingriff, der positive Deckungsbeiträge bringt, den machen Krankenhäuser sehr gerne.
Das schadet ja auch Menschen, nehme ich mal an. Das ist ja auch.
Das ist der Effekt, der immer neben dem ökonomischen noch dazukommt. Es ist eben auch eine invasive Sache. Ich meine, ich komme aus der Chirurgie, Operation ist eine schöne Sache für den, der operiert, für den Patienten nur dann, wenn sie auch notwendig ist. Also wenn man sie nicht braucht, ist eine Operation nicht wirklich erstrebenswert. Anderes Beispiel, Herzkatheter. Wir sind Weltmeister im Herzkatheter schieben. Warum? Weil es bei uns bezahlt wird und weil ich einen Herzkatheter habe, dann will ich den auch einsetzen. Und das ist genau der Punkt, den Sie gerade gesagt haben. Der Arzt oder die wenigsten Ärzte sagen ja, ist mir völlig egal, ich schade dem Patienten, Hauptsache ich verdiene Geld. Also das gibt es auch, gibt verbrecherische Ärzte wie in jedem anderen Beruf, aber die meisten Ärzte sind so ja nicht. Die meisten Ärzte sagen sich, okay, ich habe jetzt diesen Herzkatheter und ist ja auch besser, wenn wir mal reinschauen. Und ich mache das ja auch wirklich gut. Und dann ist ja auch besser, wenn wir da mal gucken. Und dann hat man so einen Selbstbeschwichtigungsmechanismus und außerdem kann ich meinen Herzkatheter damit amortisieren. Und weil das alles bezahlt wird, haben wir damit auch wesentlich mehr von diesen Untersuchungen. Auch jeder der Zuhörer, der mal das erlebt hat, gehen Sie mal mit irgendwelchen Knieschmerzen zum Orthopäden. Wie viele von Ihnen werden jemals rausgegangen sein, der hat es nur untersucht, das Knie, hat ein bisschen mechanisch untersucht, hat gesagt, wird schon weiter in Ordnung gehen. Passiert fast nie. Sie werden immer mindestens zum Röntgen, wenn nicht zum MRT geschickt. Warum? Weil es geht. Weil es bezahlt wird. Und das sind Kosten, die einfach im System natürlich auflaufen. Wir kamen aber jetzt von den Krankenhausbetten. Das heißt, wir haben sehr viele Krankenhausbetten in Deutschland. Das hat den Effekt, dass wir ökonomisch Unsinn anrichten. Das hat den Effekt, dass wir medizinisch Unsinn anrichten, weil die Menschen was tun, was dann eben nicht notwendig wäre. Und es hat den Effekt, dass wir dadurch auch in Personalmangel reinlaufen. Denn jeder der Zuhörer hat wahrscheinlich schon mal gehört, dass wir einen Pflegemangel, einen Pflegekraftmangel in Deutschland haben. Auch das ist nur Teil der Wahrheit. Wenn wir uns anschauen, wie viele Pflegekräfte wir pro Einwohner haben, sind wir dort auch an der Spitze in Europa. Fast kein Land hat mehr Pflegekräfte pro Einwohner als wir. Wir haben aber nicht so viele Pflegekräfte pro Klinikbett, weil wir einfach so extrem viele Klinikbetten haben. Dann ist die Lösung aber doch nicht zu sagen, dann brauchen wir noch viel mehr Pflegekräfte, um diese viel zu vielen Klinikbetten dann auch mit Pflegekräften auszustatten, sondern die Lösung kann nur sein, wie viele Betten brauchen wir denn wirklich? Und dann reichen auch die Pflegekräfte für diese Betten, die wir wirklich brauchen. Weil nochmal, für die individuelle Pflegekraft ist die Überlastung da. Die muss viel zu viele Patienten betreuen. Aber einfach, weil viel zu viele Betten da sind, in denen dann auch Patienten reingelegt werden. Also müssen wir rangehen und überlegen, wie viele Betten braucht man denn wirklich? Und damit hat man dann den Effekt, dass man die Medizin verbessert, dass man die Ökonomie runtersetzt und dass man den Personalmangel in den Griff bekommt. Das weiß auch jeder. Selbst Krankenhausgesellschaften, mit denen man redet, würden das nicht bestreiten. Führt auch dazu, dass Krankenhäuser Dinge machen, die sie nicht machen sollten. In Deutschland werden etwa die Hälfte der Patienten mit schweren Tumorerkrankungen nicht in Tumorzentren behandelt. Warum? Weil so ein kleines Krankenhaus sich sagt, ach, das habe ich früher als Oberarzt in der Klinik auch mal gemacht, das kann ich schon noch. Außerdem ist es auch deckungsbeitragspositiv, den Patienten behandle ich mit seinem Tumor. Ich kann nur sagen, wenn Sie einen Tumor haben, gehen Sie bitte nicht in so ein Krankenhaus. Gehen Sie in ein Krankenhaus, die das oft machen und die sich auskennen. Das muss in Deutschland eigentlich verboten werden, dass sowas überhaupt gemacht wird. Und deswegen muss man das Krankenhaus reformieren. Was passiert jetzt also? Die Politik erkennt das, die Krankenhäuser sagen im Prinzip, das ist auch so. Jetzt gehe ich also in eine Region und sage dem örtlichen Regionalpolitiker übrigens, Sie haben beschlossen, du brauchst gar kein Krankenhaus, das schließen wir. Dann weiß der sofort, das kostet ihnen den Kopf, weil jeder in seinem Wahlkreis sagt, Moment, unser Kreiskrankenhaus wird geschlossen, das geht ja wohl gar nicht. Also traut sich der Politiker nicht, ein Krankenhaus zu schließen. Ich habe mal mit einer auch recht bekannten CDU-Politikerin drüber geredet aus dem Gesundheitssystem. Die hat ihren Wahlkreis in Tübingen. Da wurden in der Uniklinik einige Betten geschlossen in der pädiatrischen Klinik. Also nicht die ganze Abteilung, sondern einige Betten weniger. Da gab es Demonstrationen mit Bildern von toten Babys, wo drauf steht, Frau XY tötet unsere Babys und das geht nicht. Das überlegst du dir dreimal als Politiker, ob du da Spaß dran hast, dass du solche Bilder hast, wo du sagst, ich töte kleine Kinder. Also es ist ein extrem schwieriges Thema dafür, Politiker dran zu gehen, obwohl das Problem wirklich jedem bewusst ist. Jetzt muss man an der Ecke sagen, hat unser derzeitiger Gesundheitsminister, über den man an anderen Ecken durchaus schimpfen kann, an der Ecke was durchaus Selbstbewusstes getan. Er hat nämlich gesagt, wir gehen dieses Thema Krankenhaus mal an. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir zum Beispiel Mindestmengen festlegen und Mindestvorausstattung und sagen, wenn jemand Krebspatienten behandeln will, dann muss er eine bestimmte Anzahl an Patienten schon mal behandelt haben und er muss bestimmte personelle und apparative Voraussetzungen haben. Nur dann kriegt er es auch bezahlt. Jeder Unternehmensberater würde sagen, selbstverständlich, wie soll man es denn anders machen? War aber bisher nicht so. Das heißt, das wird jetzt eingeführt. Außerdem wird was eingeführt, was auch sehr sinnvoll ist, dass Krankenhäuser, vor allen Dingen auch kleinere Krankenhäuser auf dem Land, Geld einfach dafür bekommen, dass sie da sind. Weil wir wollen ja nicht, dass die irgendeinen Unsinn machen müssen, damit sie sich am Leben halten können, sondern wir wollen, dass es natürlich Krankenhäuser in der Nähe gibt, das ist auch Teil der Daseinsvorsorge, aber dann sollen die bitte nicht irgendwelchen Unsinn machen, nur um Geld zu verdienen, sondern lieber Geld bekommen, ohne was zu machen, weil es besser für die Patienten ist, als wenn sie Unsinn machen. Auch das ist Teil dieser Krankenhausreform. Das Problem ist jetzt aber, und da sieht man, warum unser System so kompliziert ist, im Prinzip also eine wirklich gute Idee, zu sagen, wir geben vor, wie Krankenhäuser planen, es gibt dann unterschiedliche Level an Krankenhäusern, so ganz oben die Universitätskliniken und ganz unten Krankenhäuser, bei denen man im Prinzip nur ambulant behandelt wird. Und wenn man mal eine Narkose nicht verträgt, kann man auch eine Nacht bleiben. Also so minimale Versorgung. Dazwischen gibt es mehrere Stufen. Klingt eigentlich ganz logisch. Jetzt sind aber sofort die Bundesländer aufgestanden und haben gesagt, was für eine Sauerei. Das kann ja gar nicht sein. Wenn sowas gemacht wird, dann haben wir ja auf einmal nicht mehr die Planungshoheit. Krankenhausplanung überliegt den Ländern. Also sie haben gesagt, wenn der Bund vorgibt, dass es bestimmte Qualitätskriterien gibt, dann können wir ja vielleicht das Krankenhaus, was wir aus politischen Gründen aber gern behalten würden, gar nicht behalten, weil diese Kriterien auf einmal nicht mehr erfüllt sind. Das heißt, es gab einen Riesenaufstand gegen diese Vorgaben. Es gab auch ein paar technische Dinge, die nicht gut funktioniert haben, muss man auch fairerweise sagen. Also war nicht alles handwerklich sauber gemacht. Aber es gab schon gegen dieses Grundprinzip extrem viel Widerstand. Und daran sieht man, dass Dinge, die eigentlich logisch sind und jeder von uns sagen würde, klar, wir wollen weniger bezahlen, wir wollen besser behandelt werden, wir wollen, dass es genug Pflegekräfte gibt. Wer würde widersprechen? Trotzdem an Partialinteressen dann wieder scheitern können oder zumindest schwierig sein können. Und das ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur der Bereich Krankenhaus.
Also ich habe verstanden, wir haben so viele Betten und es ist eigentlich rational zu kürzen, aber wir haben dieses sozusagen lokalpolitische Interesse und die Länder, die irgendwie über Länder hätten ja sagen können, come on, wir sind da nicht so, also eigentlich hätten Länder flexibler sein müssen als ich verstehe die Kommunalpolitiker. Was es dann natürlich teuer ist, ich bin ja mal ein großer Fan vom Preisschild, das ist ja teuer. Jetzt ist die Frage, optimale Anzahl Betten pro Einwohner. Weil wir haben ja, glaube ich, das Gegenpool, wir haben vorhin Großbritannien, schon mal ein negatives Beispiel in Großbritannien, wo die Artikel immer sind, dass die Motto, die Leute waren 3 Jahre, warten die auf Operationen und ähnliches. Also so wollen wir es ja auch nicht haben. Also wie definiert sich denn die optimale Bettenanzahl? Also wie lange ist dann die, wir haben auch, ich habe verstanden, die Betten werden weniger belegt, weil wir auch weniger Menschen dort liegen lassen, wo sie gar nicht liegen müssten. Aber die Frage trotzdem ist so in dem Zielmodell, was ist dann so die erwartete Wartezeit, die man hat, bis man zu einer Operation kommt?
Unverändert gegenüber heute und in Deutschland extrem kurz gegenüber allen anderen Ländern. Die Belegungsquote von Krankenhäusern heute, nach der Corona-Zeit, mit all den Dingen, die sich ja bemühen, ihre Betten zu füllen mit Patienten, die nicht reingehören, liegen in der Größenordnung knapp an die 70%, Stand heute. Das heißt, trotz all dieser Maßnahmen sind die Krankenhäuser zu 70% in ihren Betten belegt.
Okay, wir haben massive Überkapazitäten.
So ist es. Wir haben massive Überkapazitäten.
Die natürlich logischerweise dazu führen, dass wir zu wenig Geld haben, logischerweise.
Die muss man abbauen und deswegen ist auch die Diskussion falsch, immer zu sagen, wie viele Krankenhäuser muss man schließen. Es geht gar nicht primär um Krankenhäuser, es geht um Klinikbetten in den Krankenhäusern. Es kann durchaus bedeuten, dass es im Extremfall genauso viele Krankenhäuser gibt wie heute. Das wird nicht so sein. Natürlich wird man auch Krankenhäuser schließen. Aber es geht letztendlich um die Behandlungsangebote im Krankenhaus und sind das die richtigen? Erlaubt man Krankenhäuser zu sagen, ich mache nur Dinge, die deckungsbeitragspositiv sind und die Patienten, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, die mache ich lieber gar nicht, soll jemand anderes machen? Oder sagt man, wenn du das eine machen willst, musst du das andere auch machen? Also diese Strukturvorgaben zu geben, ist, glaube ich, extrem hilfreich. Aber nochmal, die Berechnung muss immer so sein, und das ist das Schöne, dass wir es in Deutschland auch leisten können, dass es keine relevanten Wartezeiten im stationären Bereich für irgendwas gibt. Gibt es übrigens heute auch nicht. Wenn ich zu einem bestimmten Arzt gehen möchte, gibt es die manchmal. Aber die Wartezeiten, von denen man redet, kommen wir nachher noch dazu, sind eher im ambulanten Bereich als im stationären Bereich.
Also, Arzneimittel war der zweite Block.
Genau, zweiter großer Block Arzneimittel. Der ist insofern kompliziert, als er oft von den Menschen völlig durcheinander gebracht wird. Es gibt nämlich zwei grundsätzliche Arten von Arzneimitteln. Es gibt die sogenannten Generika, Arznei Mittel, die Nachahmerpräparate heißen. Da gibt es keine Patente mehr, sondern die werden einfach jetzt von jedem hergestellt. Und dann gibt es die sogenannten Originalpräparate. Warum muss man das unterscheiden? Die Generika machen in den Verschreibungen den allermeisten Teil aus. Im Preis aber einen ganz geringen. Die Originalpräparate sind in Summe relativ wenig, kriegen auch wenige Patienten im Vergleich zu den Generika, machen im Preis aber den absoluten größten Anteil aus. Schauen wir uns die Finanzierung der Generika an. Die Generika durfte man seit einigen Jahren, also eher schon, sage ich mal, Jahrzehnten, dürfen Krankenkassen die ausschreiben. Das heißt, wir müssen nicht mehr jeden Preis bezahlen, sondern wir können sagen, zwischen einen und drei Hersteller, mit denen machen wir besondere Verträge und diese Preise gelten dann für unseren Versicherten. Als wir diese Ausschreibung gemacht haben, haben wir natürlich Rabatte bekommen. Diese Rabatte sind geheim. Es ist in den Verträgen drin, dass wir nicht sagen dürfen, wie groß die sind. Ich kann aber sagen, wie groß die Summenrabatte sind. Und die Summenrabatte, die wir haben, liegen deutlich über 95%. Das heißt, nicht wir bezahlen jetzt irgendwie 95%, sondern der Rabatt 95%. Also wir bezahlen jetzt zwischen 1 und 5% dessen, was wir vorher bezahlt haben. Das zeigt, wie groß die Gewinnspanne vorher gewesen ist. Weil in all unseren Verträgen steht wohlgemerkt drin, logischerweise, dass es kostendeckend sein muss, also dürfen uns nicht irgendwelche Dumpingpreise geben. In diesem Markt war vorher eine Gewinnspanne drin, die es erlaubt hat, 95 und mehr Prozent Rabatt zu geben.
Das heißt aber bei den nicht generischen Produkten, die Gewinnspanne 9.500% ist dann wahrscheinlich.
Komme ich gleich dazu. Das heißt aber bei den Generika, und deswegen muss man das auch, glaube ich, so erzählen, sind wir im Moment in der Tat in einem Preisniveau, da sind wir super günstig und da kann man auch nicht weiter runtergehen. Da ist eher wirklich die Frage, muss man mit dem Preis wieder ein bisschen hochgehen, wenn man dafür Anforderungen stellt. Anforderungen, die zum Beispiel bedeuten könnten, du musst eine bestimmte Lagerhaltung haben. Weil da kommt genau die Frage rein, die Sie vorhin auch gestellt haben. Wie kann es denn sein, dass bestimmte Dinge bei uns nicht lieferbar sind? Und der Grund, warum das so ist, liegt daran, dass die Pharmaindustrie das Gleiche gemacht hat, wie übrigens jede andere produzierende Industrie der Welt auch. Sie hat nämlich ihre Lieferketten diversifiziert und hat gesagt, okay, es ist vielleicht nicht günstig, alles in Deutschland herzustellen. Pharma ist übrigens sehr energieintensiv. Also mache ich das vielleicht lieber in Indien und in China. Das, was die Pharmaindustrie anders geschafft hat als alle anderen Industrien der Welt, die nämlich Autos oder sonstiges herstellen, die ist die einzige Industrie, die es geschafft hat, jetzt zu sagen, naja, da sind nur die Krankenkassen oder die es bezahlen dran schuld, dass wir diversifiziert haben, weil die uns so wenig Geld gegeben haben. Das ist eine sehr witzige Logik. Denn ich kann nur immer sagen, und damit ist das Argument, glaube ich, zu Ende, ich glaube nicht, dass die in Indien und in China produzieren, weil Indien und China so hohe Erstattungspreise der regionalen Krankenkassen hat. Also ich glaube, da ist dieses Argument sofort ad absurdum geführt. Das hat damit nichts zu tun. Die hätten, egal, als wir damals die 100% noch gehabt haben, keinen 90% Rabatt, haben die trotzdem in Indien und in China produziert, weil natürlich die Gewinnmargen höher sind. Das ist auch denen ihr Job, da mache ich ihnen auch gar keinen Vorwurf draus. Aber jetzt so zu tun, als hätten sie dann für hohes Geld in Deutschland produziert, ist natürlich unsinnig. Trotzdem gelingt ihnen ganz gut, diese mehr so ein bisschen zu verbreiten und zu sagen, hätten wir nur mehr Geld bekommen, dann hätten wir in Deutschland produziert. Wie hat die Politik darauf reagiert? Und da können jetzt Menschen, die ökonomisch denken, auch wieder nur zwischen Lachen und Weinen, weiß man nicht richtig, was man tun soll. Sie hat dann darauf reagiert, dass sie gesagt haben, okay, dann müssen die Pharmaindustrie, muss halt jetzt für bestimmte Medikamente mehr Geld bekommen. Punkt. Keine weiteren Anforderungen gestellt, sondern einfach gesagt, dann müsst ihr denen jetzt mehr Geld bezahlen. Und Klammern, dann werden die schon wieder woanders produzieren. Und da sieht man, warum Gesundheitssystem manchmal nicht funktioniert, weil Menschen einfach nicht mit vernünftigem ökonomischen Sachverstand rangehen, was man nämlich machen müsste. Und bei manchen hat man es dann zum Glück auch nachgezogen. Man muss natürlich sagen, wenn ihr in Europa produziert und wenn ihr bestimmte Lager habt, dann geben wir euch mehr Geld. Das finde ich völlig okay. Aber ihnen zu sagen, wir geben euch mehr Geld, dann werdet ihr schon irgendwie aus bestimmten Menschenfreundlichkeiten heraus das tun, ist natürlich völlig wahnsinnig. Das heißt, im Bereich der Generika, meine Einstellung, da kann man nichts mehr sparen. Wir werden vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld ausgeben müssen. Dafür werden wir uns aber hoffentlich mehr Versorgungssicherheit einkaufen, die wir dann aber auch vertraglich absichern müssen.
Wobei ich ja Sie verstanden habe, letztlich spielt es gar keine Rolle. Also ich will jetzt nicht die Generika-Hersteller aufstacheln, aber Sie haben ja gerade gesagt, it just doesn't matter, weil es so ein kleiner Kostenposition. Hauptkosten sind bei nicht generischen Produkten.
Gut, jeder Euro zählt, von daher, da bin ich jetzt Schwabe. Man muss trotzdem schauen, wie man sozusagen sein Geld reinbekommt.
Ja, ist doch gut so.
Aber es ist nicht der große Block. Das große Block ist in der Tat das Thema Originalpräparate. Und da haben wir das Problem, dass wir da natürlich auch von ganz anderen Dimensionen reden. Wenn wir mal anschauen, was in der Pipeline der Pharmahersteller ist, das kann man ja relativ leicht, das sind ja meistens börsennotierte Unternehmen, das heißt, man kann schon mal schauen, was die so in ihren Investorenkonferenzen erzählen, was in den nächsten Jahren so auf den Markt kommen wird, dann sehen wir da, dass da eine ganze Reihe an Medikamenten sind, wir reden davon ein paar Dutzend, die vielversprechend sind, gute Medikamente, auch gegen Tumorerkrankungen, Sachen, die wir haben wollen, gegen Autoimmunerkrankungen etc., die in ihren Therapiekosten alle im mittleren sechsstelligen Bereich bis in den siebenstelligen Bereich liegen werden. Das heißt, da reden wir eben nicht mehr von irgendwie Amazon verkauft Größenordnung Generika für bestimmte Erkrankungen für den ganzen Monat für $5 im Monat, also in die Größenordnung. Hier reden wir von 500.000 Euro bis mehrere Millionen Euro für eine Behandlung für einen Patienten. Jetzt überlegen wir mal, Wenn das bei Krankheiten ist, die viele Menschen haben, also Krebserkrankung ist eine Erkrankung, die in Deutschland leider häufig vorkommt, dann bringt uns das irgendwie an die Grenze dessen, was man noch bezahlen kann. Wir stellen fest, dass die Pharmaindustrie auch immer mehr auf diese Gebiete versucht, sich zu fokussieren, weil sie in den Gebieten natürlich viel mehr Geld verdienen kann. Ich glaube auch in den Generika-Verträgen, wo wir jetzt noch 5% von dem vorher bezahlen, verdienen die noch Geld, aber das ist jetzt nicht mehr das gleiche Geschäft wie vorher. In den Originalpräparaten kannst du nach wie vor extrem hohe Margen machen. Wir können uns anschauen, das Beispiel von BioNTech. Ich glaube, ein Medikament, von dem wir alle überzeugt sind, super, dass wir es gehabt haben. Ich bin sehr froh, dass wir die Impfung bekommen haben. Aber auch innerhalb von wenigen Jahren Multimilliardäre geworden. Sei ihm gegönnt, aber es zeigt eben, dass die Margen, die dort drin sind, eben auch wirklich sehr, sehr hoch sind. Wir reden also nicht von irgendwelchen Niedrigmargengeschäften, sondern von sehr hohen Margengeschäften. Und da müssen wir rechtzeitig eine Antwort finden. Wie schaffen wir es als Gesellschaft, dass wir Therapien, von denen wir glauben, dass sie auch wirklich gut sind, von denen wir glauben, dass Menschen sie bekommen sollten, auch allen Menschen zugänglich zu halten? Weil wenn wir in eine Welt reinkommen in Deutschland, wo es heißt, okay, du hast zwar eine schwere Tumorerkrankung, aber du bist leider nicht reich genug, dann kannst du dieses Medikament nicht bekommen, dann haben wir ein Problem.
Ich habe dazu zwei Fragen. Also mein Verständnis war so ein bisschen, man forscht ja auch sehr viel im Portfolio und viele Dinge scheitern ja. Also man muss doch eigentlich das erfolgreiche Produkt auch für die Failures bezahlen. Und das haben Sie gerade BioNTech erwähnt. Aber es gibt ja auch Aktionäre von anderen Startups, kommt gerade Namen gar nicht drauf, die auch in die Richtung geforscht haben, die im Prinzip nicht erfolgreich waren. Also ist das nicht so, dass die Produkte so teuer sein müssen für die Gesellschaft, weil sie die Verluste bei anderen Forschungen mitcovern?
Ja, also erstmal absolut, die sollen Gewinne machen, die sollen auch ordentliche Gewinne machen. Ich meine, Sie kennen mich, ich bin ja jetzt kein Kommunist oder sowas. Also ich bin ein großer Freund der Marktwirtschaft und du musst auch einen Anreiz haben, sowas zu tun. Und natürlich müssen erfolgreiche Produkte die nicht erfolgreichen Produkte covern. Ich rate aber auch da immer, schau dir einfach mal die EBITDAs der großen Pharmafirmen an. Da sind die Verluste ja mit drin. Das heißt, es ist ja das Gesamtgeschäft, über das dort abgebildet ist. Und dann gibt es wenig Industrien, die, sage ich mal, dermaßen Gewinnspannen haben, inklusive der Verluste, die mit drin sind. Deswegen muss man natürlich berücksichtigen, dass ein Risiko drin steckt. Das heißt, du musst einen gewissen Risikobetrag mit drin haben. Du musst natürlich die nicht erfolgreichen Dinge mit einbrechen. Du kannst nicht nur einfach sagen, okay, die Herstellungskosten dieses Medikaments sind X, also bezahlen wir X plus 1, sondern du musst natürlich sagen, die Herstellungskosten dieses Medikaments plus die Forschungskosten für dieses Medikament plus ein bestimmter Faktor für nicht erfolgreiche Forschung. Du kannst ja nicht beliebig nicht erfolgreiche Forschung bezahlen, das hast du gar keinen Anreiz mehr. Aber einen bestimmten Faktor draufzugeben, das muss man tun. Und es ist kein Hirngespinst, wenn ich in Deutschland das Pharmafirmen sagen, das können wir gar nicht. Wir können ja keine Kostenstellenrechnung unserer Medikamente machen. Da sage ich mir, ja, das ist natürlich das dümmste Argument von allen. Natürlich könnt ihr das. Ihr müsstet euch ja auch entlassen, wenn ihr das nicht könntet. Andere Länder machen das. Japan zum Beispiel hat so ein Modell. Japan hat ein Modell, in dem sie sagen, wenn die Pharmahersteller uns offenlegen, was sind ihre Produktionskosten, was war die Forschung, was haben wir sozusagen an auch nicht erfolgreicher Forschung gehabt, dann geben wir einen Zuschlag drauf, der ein bisschen davon abhängt, glauben wir, dass es das 10. Medikament der gleichen Indikation ist und wir brauchen es nicht unbedingt, oder ist es ein Medikament, von dem wir sagen, wirklich wichtig, dann gibt es einen höheren Zuschlag, dann ist das sozusagen der Preis. Also diese Kosten plus erlaubter Zuschlag ist dann der Preis. Wenn eine Pharmafirma das nicht macht, und ich habe mit den japanischen Gesundheitsminister geredet, die sagen, das machen vor allen Dingen auch oft japanische Unternehmen, weil es da auch dann offensichtlich einen gewissen Sozialdruck gibt, es zu tun, dann kriegt man eine geringere Erstattung. Das heißt, dann sagt man, okay, dann gibt es halt weniger, als wenn du es uns offenlegen würdest. Ich glaube, wir müssen viel mehr über solche Dinge reden. In Deutschland haben wir das System, was heißt, wir schauen uns eine Vergleichstherapie an und sagen dann, wenn es so gut ist wie die Vergleichstherapie oder im Idealfall ein bisschen besser, dann darf es auch so viel kosten wie die Vergleichstherapie. Damit können aber Kosten natürlich nie sinken. Der zweite Ansatz, den die Pharmaindustrie gerne fährt, finde ich auch ganz raffiniert aus deren Sicht, aber eigentlich eine Unverschämtheit, ist zu sagen, okay, wir überlegen mal, welche Kosten spart denn unser Medikament? Also ich könnte ja sagen, weil ich jetzt ein Medikament bekomme, spare ich schwere Nebenwirkungen, die später kommen. Kriege ich vielleicht mal keine Lebertransplantation, die sonst 100.000 Euro kosten würde. Und dann sage ich also, ich spare diese Lebertransplantation für, das kostet übrigens sogar mehr als 100.000 Euro, also von mir aus für 300.000 Euro. Und dann kostet mein Medikament 300.000 Euro minus 10, also 290.900. Das ist dann der Preis.
Und hätten wir den noch empfohlen? Ich meine, das hätten wir noch als Berater empfohlen. Value Pricing, hat man sofort gesagt.
Das empfehle ich natürlich nicht aus Sicht eines Systems, was das bezahlen muss. Weil aus Sicht eines Systems ist meine Argumentation, dann kostet auch eine Aspirintablette, die heute irgendwie 0,01 Cent kostet, auf einen Schlag irgendwie 1.000 Euro, weil sie nämlich den Reinfarkt verhindern kann, den ich irgendwo habe. Das heißt, da komme ich auf einmal in völlig abstruse Pricing-Diskussionen rein. Da kann ich sagen, ein Sicherheitsgurt kostet jetzt irgendwie 100.000 Euro im Auto, weil er meine spätere Invalidität verhindern kann, wenn ich einen Unfall habe. Also das ist eine ganz merkwürdige Argumentation, Ich finde, wir brauchen eine Argumentation, die sagt, die Pharmaindustrie ist wichtig. Wir wollen, dass die Pharmaindustrie forscht. Wir wollen, dass jemand, der forscht und ins Risiko geht, auch gutes Geld verdient. Aber nicht beliebig viel Geld, weil du bist nämlich in einem System, wo ich nicht entscheiden kann, kaufe ich den Porsche oder kaufe ich mir das iPhone, sondern ich habe eine Tumorerkrankung und sterbe oder nicht. Das ist eine andere Situation. Und deswegen kann man da keine völlig freie Preisbildung erlauben. Und ich glaube, an der Ecke müssen wir einfach dafür sorgen und deswegen auch nochmal der klare Punkt, dass ich hier kein Kommunist bin. Ich möchte ja nicht, dass die Pharmafirma irgendwas anders macht. Wie Sie es gerade gesagt haben, wenn wir die beraten hätten, hätten wir es denen immer auch so geraten. Deren Job ist es, dafür zu sorgen, ihr Medikament möglichst gewinnbringend zu verkaufen und möglichst hohen Shareholder-Value zu erzeugen. Das ist dem sein Job. Solange er das legal macht, kann ich ihm da keinen Vorwurf machen. Was ich aber brauche, ich brauche gleich lange Spieße auf unserer Seite, auf der Seite derjenigen, die das bezahlen muss, damit wir vernünftig miteinander verhandeln können. Und das ist heute nicht so. Die Pharmaindustrie geht eben ins Kanzleramt, ist jetzt keine Idee, sondern eine Originaldiskussion, die ich im Kanzleramt gehabt habe, stellen sich hin und sagen, okay, ja, wenn da eine Reform der Preise kommt, dann kriegt er diese Medikamente halt nicht. Tut mir leid, dann wird Deutschland diese Krebsmedikamente nicht bekommen. Und zweitens mal, dann können wir auch leider keine Industrie bei euch ansiedeln. Und dann sagt sie, das Kanzleramt, oh, das ist aber beides doof. Dann lassen wir mal lieber die Versicherten die hohen Pharmapreise bezahlen. Das tut weniger weh, als wenn in der Zeitung steht, gibt keine Krebsmedikamente und die haben ihre Investitionen bei uns zurückgefahren. Und das sind keine gleich langen Spieße. Und das ist meine Forderung. Wir müssen der Verhandelnde und der verkauft, auf ein ähnliches Niveau kommen. Und da sind wir in Deutschland leider bisher nicht.
Ich habe mal in meiner Beratungszeit, habe ich mal gelernt gehabt, die USA sind der attraktivste Markt. Sie haben ja gerade gesagt, die EBITDA-Margen anschauen. Ich habe immer verstanden, das Sandwich ist am dicksten in den USA. Da wird am meisten Geld verdient. Und da war mein Verständnis auch, dass dort eben der Zulassungsprozess schneller ist als in Europa. Die Frage ist nämlich halt so ein bisschen, ich meine, die USA haben das teuerste Gesundheitssystem, aber haben die nicht dann im Prinzip auch den Vorteil, dass sie eben dann diese Medikamente alle haben? Weil am Ende zwingen, nehmen wir mal an, wir sind wirklich viel weniger profitabel. Zwingen können wir die Firmen ja nicht, dann in Deutschland zu verkaufen.
Ja, also erstens mal ist es bei uns extrem profitabel. Wir haben höhere Preise als die meisten anderen Länder, mit Ausnahme in der Tat der USA. In den USA kann ich alle Medikamente haben, wenn ich reich bin. Sonst leider nicht. Das heißt, das ist genau das Problem in den USA. Bestimmte Schichten kriegen die Medikamente. Wenn du im Mittelstand bist, bist du dein Leben lang verschuldet, wenn du jemals irgendeine Krankheit gehabt hast, die irgendwie dort mal eingekommen ist. Das heißt, das ist ein schönes Beispiel, wo man sieht, was passiert in der Gesellschaft, wenn die Preise einfach ins Uferlose gehen können. Dann passiert nämlich, dass es Menschen gibt, die mit schweren Erkrankungen, mit Tumorerkrankungen nicht behandelt werden. Ich habe eine Zeit lang in den USA gearbeitet und habe erlebt, wie das ist, wenn man wirklich Tumorpatienten sagen muss, tut mir leid, es gäbe eine Therapie, können sie sich aber nicht leisten. Das ist genau das, was dann passiert. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir nicht haben wollen in Deutschland. Deswegen muss man rechtzeitig gegensteuern. Ich bin übrigens gespannt, was mit Trump jetzt passiert, weil ich war zu Zeiten, als Trump das letzte Mal Präsident gewesen ist, im Weißen Haus und habe mit denen diskutiert über Drug-Themen. Und die haben damals schon gesagt, das geht so nicht weiter. Kann nicht sein, dass wir die hohen Preise bezahlen in Amerika und ihr in Europa profitiert dann davon. Das müssen wir endlich ändern. Ihr müsst viel mehr bezahlen, damit wir in Amerika nicht so viel bezahlen müssen. Von daher bin ich gespannt, ob in der Periode dieser Druck auch wieder kommt, damit der Druck bei uns sogar noch steigt, noch höhere Preise zu bezahlen. Also es wird nicht einfacher, es wird sogar schwieriger. Europa.
Und das ist ja der Punkt, den wir vorhin schon ansprechen wollten, nämlich Sie haben gesagt, es wird gesellschaftlich eine große Herausforderung, wenn wir eine Flut an neuen Medikamenten bekommen, die sehr teuer sind, die Millionen kosten, bei gleichzeitig alternder Gesellschaft, werden wir auch mehr Tumorfälle haben, weil ich habe mein leinendes Verständnis, Tumor ist auch alterskorreliert. Wie gehen wir damit um? Und ich komme wieder mit Großbritannien, die haben ja dieses, glaube ich, sogenannte Quality Lifetime. Die gucken doch im Prinzip und sagen immer, wie viel Quality Lifetime kommt durch die Therapie dazu? Und werfen dann die Frage aus, glaube ich, ein Jahr ist, glaube ich, 100.000 Pfund wert und sagen im Prinzip, okay, wenn wir 100.000, und zwar Qualität hast, also voll gesund ist 100.000, wenn du weiterlebst, aber was weiß ich, im Rollstuhl sitzt, sonst was, ist nicht mehr 100.000, hast einen Abzug. So ist das System. Und als Corona wütete und wir alles, der jetzige Gesundheitsminister auch immer in der Talkshow saß und Schließungen und sowas gefordert hat, da haben wir natürlich, wenn man es umrechnet auf die Lebensjahre, die wir dadurch gerettet haben, haben natürlich Geld ausgegeben, was jenseits von, schwer so sagen, weil es ökonomisch wieder entwickelt ist, es war ein sehr, sehr teurer Ansatz, den wir gefahren haben. Ich glaube, man hätte es auch billiger haben können. Die Antwort kann ja nicht sein, dass wir in Zukunft einfach alle noch solidarischer sind und das bezahlen, egal was es kostet. Oder dass wir weiter 90-Jährigen neue Hüften einbauen. Ich meine, wie ist denn jetzt, wir können es nicht zulassen, aber was ist denn die Antwort?
Also muss man auch wieder zwei Sachen unterscheiden. Erstens mal, ist es medizinisch sinnvoll oder nicht? Wir dürfen nicht Sachen machen, die medizinisch nicht sinnvoll sind. Also jemand, der sowieso nicht mehr aus dem Bett aufsteht, eine Hüfte einzubauen, ist vielleicht medizinisch auch nicht sinnvoll. Jetzt jemandem das Leben zu verlängern, der eigentlich gar nicht möchte, weil er so Schmerzen hat, ist medizinisch nicht sinnvoll. Die Frage jetzt bezog sich aber aufs Ökonomische. Und beim Ökonomischen habe ich eine sehr feste Meinung. Ich glaube, im Moment diese Diskussion bei uns zu führen, was ist das Leben eines 80-Jährigen Jahr wert versus eines 50-Jährigen? Wenn er 3 Kinder hat, ist es weniger wert als der andere. Wenn er Vorstand ist, ist es mehr wert, als wenn er Bauarbeiter gewesen ist. Ist eine Diskussion, die ich bei uns für höchst unethisch ertrachte, solange wir noch so viel Potenzial verschwenden im Gesundheitssystem. Ich glaube, wenn wir wirklich mal alles an Potenzial gehoben haben, wo wir verschwenden und dann immer noch sozusagen die Ressourcen knapp sind, dann kann man mal anfangen, so eine Diskussion zu führen. Im Moment gibt es so viele Sachen, wo wir wirklich Geld verschwenden. Wir hatten ja schon 2 erwähnt, Krankenhaus und Arzneimittel, kommen wir noch zu anderen. Solange wir da noch so hohe Potenziale haben, finde ich, ist es falsch, darüber zu diskutieren, was ist das Leben im bestimmten Alter wert. In der Tat, NHS zum Beispiel gibt auch bestimmte Prothesen eben nicht mehr ab einem gewissen Alter, weil sie sagen, okay, bringt auch volkswirtschaftlich keinen Vorteil mehr, ob die laufen kann oder nicht. Also gibt es da auch keine Prothese mehr. Wenn man ganz am Ende der Finanzmittel ist und sagen, sonst geht's gar nicht mehr anders, dann kann man diese Diskussion anfangen. In einem System, wo extrem viel Geld noch verschwendet wird und unnötig ausgegangen wird, halte ich die Diskussion für falsch. Das heißt, im Moment, glaube ich, sollten wir die Indikationen, ob man was macht oder nicht, nach rein medizinischer Indikation machen.
Du kannst ja aber positiv umdrehen. Du kannst ja sagen, unser heutiges Aufkommen an Beitragsmitteln ist ausreichend, um auf jeden Fall uns allen, auch die teuersten Medikamente und sowas, wenn sie nötig sind, zu finanzieren, wenn wir einfach aufhören, unsinniges Zeug zu machen.
Und wenn wir schaffen, dass die teuersten Medikamente nicht mehr ganz so teuer sind.
Auch das. Okay, aber wir haben verstanden, 2 Hebel. Arzneimittel ist ein Hebel, Krankenhauskapazitäten ist der andere Hebel, großer Hebel. Hebel Nummer 3.
Nächstes großes Thema, ambulante Versorgung, also niedergelassene Ärzte, der klassische Hausarzt, die Klassenfachärzte, wo wir alle hingehen. Da haben wir das große Thema, dass unsere Systeme extrem schlecht miteinander vernetzt sind. Das heißt, ich kann zu verschiedenen Hausärzten gehen, die wissen gar nicht, dass ich da eines beim anderen gewesen bin. Die Leute gehen selber zum Facharzt, weil sie glauben, okay, Kopfschmerzen, das muss ja was mit dem Neurologen zu tun haben, obwohl es vielleicht irgendwie von was ganz anderem gekommen ist. Die Leute gehen zu vielen verschiedenen Ärzten. Wenn du beim Arzt A gewesen bist, weiß Arzt B oft gar nicht, dass du schon bei Arzt A gewesen bist, was dort verschrieben worden ist. Wir haben ein Vergütungssystem, was völlig falsche Anreize setzt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben immer noch Quartalsvergütungen in vielen Bereichen. Das heißt, die Ärzte haben ein Interesse daran, dass die Patienten jedes Quartal zu ihnen kommen, auch wenn es medizinisch gar nicht notwendig ist, einfach weil ihr Incentivierungssystem so läuft. Auch wieder aus Sicht eines Arztes total nachvollziehbar. Wenn ich eben so bezahlt werde, bestelle ich ihn auch die anderen Quartal ein. Bedeutet aber, ich muss nicht kommen, wenn ich krank bin, sondern wenn das Quartal irgendwie da ist. Wir haben hier eine ganze Menge an Anreizsystemen, die völlig falsch laufen, die dazu führen, dass Menschen falsche Behandlung bekommen, dass sie zu viel Behandlung bekommen, dass sie zu wenig Behandlung bekommen, dass sie keine abgestimmte Behandlung bekommen, dass Befunde verloren gehen. Ein System, was extrem ineffizient ist. Wenn man mit ärztlichen Kollegen sich unterhält, was auch für die Ärzte insuffizient ist. Also jeder Arzt sagt ja, ich habe keine Ahnung, was ich verdiene. Ich kriege so komische Punkte. Dann gibt es irgendwelche Budgetdeckel. Ich weiß nicht, was ich mit was abrechnen muss. Du musst dann mittlerweile fast ein Studium machen, um dann deine Abrechnung machen zu können als Arzt. Das kann kein gutes System sein. Und deswegen müsste man auch hier reingehen und sagen, wie könnte denn ein einfacheres Abrechnungssystem anders aussehen, bei dem man in der Tat eher überlegen kann, wie setze ich die Incentives als Gesellschaft, das zu bezahlen, was ich auch haben möchte. Und ich möchte nicht, dass die Patienten einmal im Quartal kommen, weil es eben abrechnungstechnisch notwendig ist. Wir sind mittlerweile in Deutschland auch die Weltmeister, in wie viele Arztkontakte pro Patient hat man oder pro Bevölkerung hat man im Jahr. Wir liegen irgendwo, je nachdem, wie man zählt, zwischen 10 und 18. Es gibt eigentlich kein Land, was zweistellig hat. Und ich weiß nicht, wie oft Sie beim Arzt sind, ich weiß, wie oft ich beim Arzt bin, wie viele Bekannte bei mir, wie selten die beim Arzt sind. Da muss es sehr schwere Heavy User geben, um im Durchschnitt auf 10 bis 18 zu kommen. Auch da sind wir in Anspruchnahme ganz weit vorne.
Ja, aber da gibt es da so Ideen. Früher gab es da mal so 10-Euro-Zahlen und so ein Zeug, Rabatt für diejenigen, die nicht zum Arzt gehen, was weiß ich. Aber ich meine, so ein bisschen Anreiz. Also ich weiß da, ich habe vor 40 Jahren in St. Gallen angefangen zu studieren. Und damals musste natürlich logischerweise ein Schweizer Krankenversichern. Das System war einfach so, ich habe die Rechnung bekommen, habe die eingereicht und bekam irgendwie 90% erstattet. Aber es war immer ganz klar, ich habe meinen Eigenanteil. Das war jetzt nicht irgendwie, weil ich böser Ausländer war. Ich glaube, es war ein System, was für alle so galt. Erster Vorteil, ich wusste, was abgerechnet wurde. Zweiter Vorteil war, ich hatte auch einen gewissen Anreiz, effizient mit den Ressourcen umzugehen.
Ja, solche Anreizsysteme sind auch Dinge, über die man diskutieren muss. Auch da ist Deutschland natürlich wieder irgendwie besonders unklug vorgegangen. Es gab nämlich eine Praxisgebühr. Wie hat man die gemacht? Man hat gesagt, du musst für den ersten Besuch beim Arzt im Quartal 10 Euro bezahlen. War jetzt nicht besonders schwierig. Die Leute haben gesagt, okay, ich habe meine 10 Euro bezahlt. dieses Quartal muss ich jetzt wieder reinholen. Also jetzt habe ich sozusagen 10 Euro bezahlt. Dieses Quartal gehe ich jetzt quasi jeden Tag, weil jetzt habe ich es eh schon mal bezahlt. Das heißt, die sind hochgegangen und nicht runtergegangen, die Besuche. Also eine typische dämliche Art der Steuerung. Man muss, glaube ich, schon überlegen, wie man Eigenverantwortlichkeit im System stärken kann. Und es gibt andere Systeme, die haben solche Sachen, die haben teilweise Zuzahlungen. Es gibt Systeme, wo man überlegen kann, ist zum Beispiel, wenn ich einen Facharzt aufsuche ohne Überweisung, muss ich dann eine Zuzahlung haben, während wenn ich eine Überweisung vom Hausarzt habe, dann nicht, damit ich nicht sozusagen einen ungesteuerten Zugang habe. Es gibt Überlegungen, die wir auch als TK sehr begleiten und die ich auch sehr fördere, zu sagen, brauchen wir so eine Art einheitliches Vorselektionssystem, also ein Tool, letztendlich ein digital basiertes Tool, mit dem man sagen kann, du gehst zum Hausarzt, du gehst zum Facharzt, du gehst in Notaufnahme, bei dir muss gleich der Rettungshubschrauber kommen, dass letztendlich, egal über welchen Kanal ich gehe, immer gleich ist. Ob ich beim Arzt anrufe, wird es eingesetzt, kann es bei mir auf der App zu Hause machen, wenn ich in Notaufnahme gehe, setzen die das ein, damit man so eine gleiche Steuerung über alle Kanäle hat, keinen Anreiz hat, ins Gesundheitssystem reinzugehen, über Notaufnahme zum Beispiel. Also ich glaube, wir brauchen diese Steuerung im System. Und dann haben wir natürlich ein Problem, was wir auch nicht in vielen Systemen haben, Krankenhaus und ambulanter Sektor sind strikt voneinander getrennt. Komplett andere Bezahlungslogiken, komplett andere Abrechnungslogiken, komplett andere IT-Systeme, die haben quasi nichts miteinander zu tun. Was dazu führt, dass wenn Patienten zum Beispiel aus dem Krankenhaus entlassen werden, es oft ewig dauert, bis dann die Befunde aus dem Krankenhaus beim ambulanten Arzt sind. Das hat dem schon wieder ganz andere Medikamente gegeben. Wenn dann 2 Wochen später der Entlassbrief kommt, muss er wieder umstellen. Also es funktioniert die Kommunikation auch nicht. Es ist in jeder Ecke ein prozessmäßig insuffizientes System. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin. Solange wir solche Ineffizienzen haben, muss man erstmal an die Ineffizienzen rangehen und nicht sagen, wir nehmen den Leuten mehr Geld ab oder wir nehmen ihnen irgendeine Leistung weniger. Sondern ich muss sagen, nee, ihr könnt die gleiche Leistung haben und auch mindestens das gleiche, wenn nicht weniger dafür bezahlen, wenn wir das System effizienter aufstellen. Diese Effizienz, das ist das, wofür ich immer kämpfe, dass die Politik dort rangehen muss. Und es beinhaltet auch grundlegende Reformen wie eine Vergütungsreform für Ärzte. Da muss man anders bezahlen, als man es heute tut. Die Transparenz übrigens, das kommt ganz häufig, Privatversicherte haben ja die Transparenz. TK-Versicherte übrigens, kleiner Werbeblock auch. Man kann bei uns in der App sehen, was man abgerechnet hat, was der Arzt abrechnet, aber normalerweise bei der GKV nicht. Das ist ein Punkt, oder muss auch da sagen, elektronische Patientenaktenbesitzer können übrigens seit der Einführung der elektronischen Patientenakte überall sehen, was abgerechnet worden ist. Ja, je nachdem, in welcher Krankenkasse man ist. Bei der PKV aber ja schon länger. Da bezahlt man es ja auch. Der Steuerungseffekt davon ist äußerst gering. Weil die Patienten sich sagen, okay, mein Arzt hat zwar aufgeschrieben, ausführliches Beratungsgespräch, und er hat er nur Hallo gesagt, aber gehe ich jetzt zu meinem Arzt und sage ihm, hör mal, das war aber gar kein ausführliches Gespräch, du hast nur Hallo gesagt. Nee, die sagen sich, ich bezahle eh so scheiße viel Geld für die Krankenversicherung und mein Arzt, zu dem will ich ein gutes Verhältnis haben, also beschwere ich mich da nicht drüber. Die Quoten sind extrem gering von Patienten, die sagen, das hat der Arzt aber gar nicht gemacht. Alle Privatversicherten wissen, es gibt keine normalen Fälle bei Privatversicherten. Es ist immer ein schwerer Fall mit einer höheren Ziffer. Alle Privatversicherten sind kompliziert, wenn man die Ärzte fragt. Und das ist einfach auch wieder eine Frage des Abrechnungssystems. Kann ich auch wieder als Arzt verstehen. Die Idee zu glauben, dass dort eine Selbstkontrolle ist, funktioniert in der Tat nur dann, wie Sie es gesagt haben, wenn ich auch dann auch eine Eigenbeteiligung habe. Also wenn ich sozusagen das nicht nur eine Selbstkontrolle ist, die ich der Krankenkasse spare oder der Krankenversicherung, sondern wenn ich dann auch selber einen finanziellen Vorteil davon habe.
Ja gut, ich muss dazu sagen, jetzt will ich mal eine Ausnahme, ich finde die Ausnahme. Ich war im Krankenhaus vor vielen Jahren und bin dann fast gestorben. Als ich da draußen war, kam irgendwann mal diese Rechnung, habe ich die Rechnungskopie bekommen von der Krankenkasse und da war immer Einzelzimmer abgerechnet. Da habe ich gemeint, ja, das stimmt schon. Ich habe auch eine Versicherung gehabt für Einzelzimmer, aber ich habe nie im Einzelzimmer gelegen. Ich habe zwischen 2 und 6 Bettzimmern gehabt und so weiter. Und da habe ich die Krankenkasse angerufen und gemeint, das müsste jetzt korrigieren, das sollte nicht bezahlen. Hat zwar kein Geld wiederbekommen, aber ich habe mich einfach geärgert, weil ich dachte mir, das müsste er nicht machen, weil das finde ich nicht okay. Übrigens, witzigerweise, diese zentrale Frage, die Briten machen das, wahrscheinlich, weil die Briten so wenig Geld haben. Bei NHS ist es ja so, dass man da am Callcenter landet, dann gibt es eine Anamnese übers Telefon und dann wird gesagt, das machst du Folgendes. Also gibt es nicht irgendwie, klar, gibt es auch die Leute, die in der Warteschleife gehangen haben und gestorben sind. Es gibt natürlich auch diese ganze Geschichte. Also die haben es übertrieben, aber sagen wir so, es gibt ja Vorbilder. Diese Gesundheitskarte, wird dieser Befreiungsschlag für das System, das wo wir 15 Jahre länger gebraucht haben, als sie finden, eine zu entwickeln, ist das jetzt sozusagen der Befreiungsschlag oder ist das das Tool, mit dem man in die Richtung geht oder sagen wir jetzt einfach nur, oh, wir haben es jetzt und das war's?
Also Sie meinen wahrscheinlich die elektronische Patientenakte, weil die Karte gibt es ja in der Tat schon länger, die elektronische Patientenakte ist jetzt eingeführt für alle Deutschen. Die meisten haben es wahrscheinlich gar nicht gemerkt, weil sie die bekommen haben, aber im Moment noch nichts damit machen können. Machen kann man im Moment damit nur in bestimmten Modellregionen was. Meine persönliche Überzeugung, diese elektronische Patientenakte hat das Potenzial, eines der echt wichtigsten Tools zu sein, um das Gesundheitssystem voranzubringen. Weil es jetzt wieder aus Unternehmensberater-Sicht oder auch als Arztsicht gedacht, einfach so eine zentrale Datenstelle ist, an der ich viele andere Services andocken kann. Denn wenn ich Prozesse verbessern will, muss ich ja erstmal irgendwo eine Datenbasis haben, auf der ich arbeiten kann. Und da kann die elektronische Patientenakte in der Tat zum ersten Mal eine Basis bieten, wo alle Behandlungsdaten eines Patienten an einer Stelle sind und, das finde ich besonders wichtig, an dieser Stelle auch unter seiner eigenen Kontrolle sind. Das heißt, es ist ja nicht irgendwo staatlich oder bei der Krankenkasse oder beim Arzt, sondern es ist unter meiner eigenen Kontrolle. Ich kann es löschen, ich kann sagen, der darf zuschauen, der kann nicht. Ich bin der Herr der eigenen Daten. Das ist auch anders als in vielen anderen Ländern. Es gibt in anderen Ländern elektronische Patientenakten, wo man das nicht kann. Wo man sagt, okay, das hast du gefälligst als Bürger so zu tun, dass deine Daten da mit drin sind. Bei uns kann man das individuell bestimmen. Damit habe ich aber eine Stelle, wo alle Daten drin sind. Und ich erzähle immer gerne die Geschichte. Ich war als junger Arzt mal in der Mayo Clinic, berühmte Klinik damals ja in Amerika, Schar von Persien hingegangen und was weiß ich alles. Wollte mir anschauen, was machen die denn so toll anders als andere? Und einer der Punkte, der ganz eindrücklich gewesen ist, bevor da einer hingekommen ist, hat sich da so ein Assistent hingesetzt und hat erstmal in der ganzen Welt rumtelefoniert und alle Befunde gesammelt. Und es war wirklich physisch Einkaufswagen voll mit dann irgendwelchen Aktenordnern, wo alle Befunde dieses Patienten drin waren. Und dann hat sich ein Arzt hingesetzt, hat alle Befunde durchgelesen, auch wenn es wirklich Dutzende von Aktenordnern gewesen sind. Und wenn der Patient gekommen ist, hat er wirklich seine gesamte Anamnese schon mal gehabt. Das ist eine tolle Sache, wenn man der Schar von Persien ist, dann kann man sich das leisten. Das kann natürlich ein normaler Mensch in keinster Weise bezahlen. Haben wir eine elektronische Patientenakte, haben wir auf einmal das für alle Menschen. Weil auf einmal hast du all deine Befunde, natürlich nicht von Tag 1, sondern es läuft ja dann eine gewisse Zeit lang, hast du alle deine Befunde deines ganzen Lebens an einer Stelle zusammengefasst. Du hast dann später auch die Möglichkeit, geht im Moment noch nicht, aber wird ja nicht so lange dauern, natürlich wird trotzdem kein Arzt die alle durchlesen. Ich meine, auch wenn sie elektronisch sind, sind es noch zu viele, um sie alle durchzulesen. Aber wenn sie erstmal elektronisch sind, kann ich sie auch KI-mäßig auswerten. Dann kann ich sagen, okay, der Arzt muss auch gar nicht alles durchlesen, sondern er kriegt eine Synapse davon. Und dann sagt, okay, das sind die Sachen, die ich mir dann anschauen kann und brauche nicht mehr in jedes reinzugehen. Dann kann ich im Detail dann einen Verweis bekommen, wo ich reingehen muss. Also verändert in der Art und Weise, wie ich Patienten behandeln kann, unglaublich viel. Ich kann ganz banale Dinge auf einmal machen. Ich kann sehen, wenn Patienten Medikamente bekommen, die nicht zusammenpassen. Da denkt der medizinische Laie auch, naja, warum sollen Patienten Medikamente bekommen, die nicht zusammenpassen? Das kriegen unglaublich viele Patienten, weil die einfach zu verschiedenen Ärzten gehen. Und die sagen dem Arzt gar nicht, dass sie von Arzt A das Medikament bekommen haben und von Arzt B dieses Medikament, sondern die lassen sich von dem was verschreiben und von dem. Keiner weiß jeweils vom anderen. Und die nehmen Medikamente, die nicht zusammenpassen, die im schlimmsten Fall zum Tod führen können. Wir sehen es in unseren Daten schon lange, deswegen kann ich es als Krankenkasse sagen, dürfen das aber aus Datenschutzgründen übrigens den Patienten nicht sagen. Jetzt gibt es dann zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man sowas dann auch ganz, ganz einfach erkennen kann. Und sagen kann, da gibt es einen gewissen Automatismus. Sagt er, du nimmst die Medikamente, frag mal deinen Arzt, die sollst du besser nicht zusammennehmen. Das heißt, auf der medizinischen Ecke haben wir auf einmal riesengroße Vorteile. Auch das vielleicht eine persönliche Anekdote. Wir haben an der Uniklinik früher, wenn wir Magenoperationen gemacht haben, ganz häufig die Patienten nochmal schnell Magen gespiegelt, weil wir gesagt haben, bevor wir diese ambulanten Befunde holen, das dauert viel zu lange. Und dann müssen wir hinterher telefonieren und dann dauert es, bis sie die gefaxt haben, dauert, schauen wir lieber nochmal selber rein. Ich weiß nicht, wer von den Hörern mal eine Magenspiegelung gehabt hat, ist jetzt nicht so toll, dass man sagt, okay, machen Sie halt nochmal schnell eine. Ist übrigens auch ein Eingriff, der auch Komplikationen haben kann. Hat man eine elektronische Patientenakte, ist in der Sekunde, wenn eine Untersuchung gemacht wird, die dann auch in der Akte abgelegt und für den Nächsten, der sich da um diesen Befund wieder haben möchte, auch wieder zugreifbar. Also medizinisch unglaubliche Vorteile. Dann verwaltungstechnisch unglaubliche Vorteile. Was heute im Medizinsystem an Zeit drauf geht, Befunden hinterher zu telefonieren. Also zu überlegen, wo ist denn dieser Befund? Wo ist dieses Röntgenbild? Was für Medikamente sind diese kleinen roten, bitteren, wo der Patient sagt, ich nehme diese kleinen roten, bitteren Pillen. Ja, bitte, welche kleinen roten, bitteren Pillen? Dauert eine halbe Stunde, dem nachzuforschen, was das genau ist. Das heißt, diese Bürokratieaufwand, Dingen hinterher zu rennen, wird einfach maximal verkürzt, wenn ich eben an einer Stelle diese Informationen habe. Thema Forschung. Wenn wir uns heute medizinische Forschung anschauen, Pharmaforschung, dann ist die meistens mit Patientengruppen, die genau selektiert sind. Was ja auch Sinn macht, weil ich möchte ja genau den Effekt des Medikaments sehen. Das heißt, die Patienten sollen möglichst gleich sein in allen Parametern, möglichst natürlich auch nicht irgendwie andere Krankheiten haben, damit ich unterscheiden kann, mein Medikament, was macht es anders. In der echten Welt sind Patienten aber leider nicht so gleich. In der echten Welt sind Patienten halt Menschen. Die sind ganz anders, der eine ist anders als der andere. Haben wir auf einmal sowas wie eine elektronische Patientenakte, können wir Effekte von Medikamenten oder auch von Behandlungen auf einmal bei echten Weltpatienten beobachten. Weil wir nämlich sagen können, okay, der kriegt dieses Medikament wie 100.000 andere auch. Wir haben jetzt die kompletten Daten von 100.000 anderen Menschen und können sehen, was passiert denn da Wie ist die echte Anwendung von Medikamenten? Also auch in Bezug auf Forschung, Arzneimittelsicherheit, bringt uns das extrem voran. Also ich glaube, man kann so ein bisschen merken, ich bin ein großer Fan dieses Themas. Ich glaube, wir müssen das voranbringen. Ich bin auch hier wieder besorgt, dass wir es in Deutschland mit Datenschutz so übertreiben, dass wir ein an sich gutes Mittel unnutzbar machen. Dazu neigen wir nämlich ein bisschen. Ich kann nur sagen, auch hier wieder, wer von den Hörern schon mal versucht hat, sich so eine elektronische Patientenakte jetzt im Moment anzulegen, dem kann ich nur beglückwünschen für sein Durchhaltevermögen. Das ist nicht einfach, wo man sich überall identifizieren muss, dann nochmal wieder hier Briefe abwarten, dann sich wieder authentifizieren. Man muss den Willen haben, sich durchzukämpfen durch den Prozess, weil es einfach von staatlichen Vorgaben so kompliziert ist. Es gab eine lange Diskussion, um Himmels Willen, dann kann ein Arzt ja sehen, dass ein anderer Arzt mir ein HIV-Medikament verschrieben hat. Der weiß ja, dass ich HIV-positiv bin. Jeder von uns würde erstmal sagen, ja gut, es wäre besser, wenn mein Arzt weiß, dass ich HIV-positiv bin, weil es soll mich auch behandeln und vielleicht auch sich selber schützen. Gab einen riesen Shitstorm, dass das möglich ist. In Klammern, man kann übrigens dieses Medikament auch ausblenden. Wenn ich nicht möchte, dass mein Arzt das sieht, dann kann ich es auch ausblenden. Solche Diskussionen leisten wir uns in Deutschland. Und wir sollten an der Ecke, und das ist übrigens mein wichtiges Plädoyer, wir sollten bei so einer Technologie wie elektronische Patientenakte, wie bei jeder anderen Technologie auch, eine Kosten-Nutzen-Abwertung, Risiko-Nutzen-Abwertung machen. Und nicht sagen, weil es eine digitale Technologie ist, darf sie überhaupt gar kein Risiko haben. Das sagen wir nämlich in Deutschland. Und ich sage dann immer nur, überhaupt gar kein Risiko heißt auch immer überhaupt gar keine Nutzbarkeit mehr. Es geht nicht. Es gibt keine digitale Technologie, die kein Risiko hat. In Klammern übrigens auch keine analoge. Weil meine Daten, die in der Arztpraxis rumliegen, sind ehrlich gesagt auch nicht geschützt. Also jeder Idiot kann eine Arztpraxis einbrechen. Eine elektronische Patientenakte zu hacken, ist schon schwieriger. Jeder Idiot kann einen Brief aufmachen, in dem ein Befund drin steht. Wir legen da ganz unterschiedliche Maßstäbe dran.
Das heißt aber doch eigentlich, derjenige, der die Patientenakte nicht zur Verfügung stellt, der Gemeinschaft, der reduziert den Nutzen für die Gemeinschaft, weil wir können nicht... Wir reduzieren das Sample, von dem wir lernen können. Und wer die Daten nicht zur Verfügung steht, erhöht die Kosten der eigenen Behandlung. Das heißt, doppelter Schaden. Also eigentlich müsste man auch sagen, diejenigen, die ihre Daten nicht freigeben, die müssten eigentlich mehr in die Krankenversicherung einzahlen.
Ja, der Gedanke ist erstmal zwingend. Ich bin trotzdem dagegen, weil ich glaube, dass ein Thema Gesundheitsdaten, Freiwilligkeit auch ein hohes Gut ist und weil die Realität zeigt, dass die Bereitschaft, diese Daten für Forschung zur Verfügung zu geben, so überwältigend groß ist, dass man die restlichen anderen sozusagen verzichten kann, dass der Schaden, so einen Druck zu erzeugen, höher ist, als zu sagen, okay, dann zwingen wir die 15% dann auch noch dazu. Das heißt, obwohl dieser Gedanke erstmal zwingend klingt, glaube ich, ist er nicht notwendig und würde der Sache sozusagen in Summe eher schaden. Also wenn ich so einen Strich drunter ziehen würde, würde es eher nutzen oder schaden, glaube ich, es wird eher schaden. Deswegen meine Position, ich glaube, ich würde auf eine freiwillige Spende gehen und alle Untersuchungen, die wir haben, alle Daten, die wir haben, zeigen, dass der weit größte Teil der Menschen das tut. Sie wollen die Sicherheit haben, dass ihre Daten wirklich anonym sind, dass sie keine individuellen Nachteile haben, also dass der Arbeitgeber sie nicht erfährt oder dass die Krankenkasse sie nicht deswegen negativ behandeln darf oder irgendwelche solche Sachen. Das finde ich fair, das muss man ihnen auch gewährleisten. Und wenn das gewährleistet ist, sind die überwältigende Mehrheit der Versicherten und quasi alle kranken Patienten, auch das ist sehr spannend. Es gibt quasi niemand, der krank ist, der nicht bereit ist, seine Daten zu spenden. Gibt's große Untersuchungen, weil die alle sagen, okay, wenn es mir hilft oder meinen anderen Menschen in meiner Situation hilft, dann bitte ja, auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, an der Ecke kann man auf Freiwilligkeit setzen.
Dann habe ich noch eine weitere Frage zum Thema Daten. Also es ist lange her, gemeinsamer Kollege von uns hat damals in Schweden dieses Projekt gestartet. Ich sammle alle Daten von allen Operationen und was weiß ich in Schweden. Ja, der Stefan hat es gemacht. Um dann festzustellen, nach dem Motto, wer ist am besten, also als Operateur fürs Knie oder für was weiß ich, und was passiert da? Und zum einen war das gedacht zum Lernen innerhalb der Ärzteschaft selber, das Gesundheitssystem selber, aber natürlich denke ich mir, sowas führt auch zu einer Reduktion von Kosten und zu einer Erhöhung des Erfolges. In Deutschland habe ich sowas noch nicht gehört. Gibt's das? Gibt's das nicht? Gibt's nur in Ansätzen? Woran scheitert das? Und hat es irgendjemand auf der Agenda?
Gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt einzelne Initiativen, wo das auch Universitäten zum Beispiel untereinander machen oder große Kliniken innerhalb ihrer großen Klinikkette. Ist ein Thema, was man meiner Ansicht nach mit so Daten aus einer elektronischen Patientenakte perspektivisch durchaus auch angehen kann. Woran es in Deutschland oft scheitert, ist eine Argumentation, die übrigens auch in Schweden gar nicht so einfach gewesen ist. Man muss natürlich aufpassen, dass es damit keine Risikoselektion treibt. Weil wenn ich sage als Operateur, ich werde an dem Erfolg meiner Operation gemessen, kann das das falsche Mittel sein. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn ich als junger Arzt aus Geldgier lauter 20-jährigen gesunden Menschen Hüftoperationen gemacht hätte, denen Hüftprothese eingebaut hätte, hätte ich sensationelle Ergebnisse gehabt. Da wäre keiner von denen gestorben, die hätten alle laufen können. Ich wäre der beste Arzt aller Zeiten gewesen. Hätte halt nur keiner von denen gebraucht. Man muss schon überlegen, ist die Indikationsstellung richtig gewesen? Hat er dann nur die gesunden Patienten rausgesucht und die Kranken nicht? Also man muss es um eine ganze Menge Sachen bereinigen, was es eben nicht so einfach macht. Also einfach zu sagen, die Leute können, die überleben mehr nach fünf Prothesen bei dem als bei dem oder können schneller laufen als bei dem, ist eben nicht so einfach. Das, man muss es bereinigen, das geht aber. Deswegen glauben wir schon, dass man, wenn so eine Patientenakte eingeführt ist, man perspektivisch auch sowas wird machen müssen. Ich glaube übrigens, müssen gar nicht die Krankenkassen ungefähr machen. Das könnten auch die Ärzteverbände machen, weil auch Ärzte haben ja ein Interesse daran, dass sie sozusagen eine gute Leistung bringen und garantieren können, dass andere Ärzte eine gute Leistung bringen. Von daher ist das schon eine perspektivische Sache, von der ich glaube, haben wir erstmal eine vernünftige Datenbasis, dann sollte man sie auch für solche Sachen machen, weil es auch eine ethische Verantwortung ist, den Patienten zu sagen, du hast eine Erkrankung, dann können wir dir auch sagen, welcher Arzt ist dort besonders gut, ist dort besonders geeignet oder vielleicht auch welcher nicht. Und da muss man den, der nicht ist, übrigens auch aus der Versorgung rausnehmen. Wir haben ja die Diskussion in Deutschland auch lange gehabt, müssen wir denen dann weniger bezahlen? Wo ich immer sage, was ist denn das für eine Diskussion? Wenn wir feststellen, jemand macht seine Sache nicht gut in der Medizin, dann sagt man, okay, du operierst zwar scheiße, kriegst halt ein bisschen weniger Geld, operierst du weiter. Das kann ja nicht die Antwort sein. Da muss man sagen, nee, dann darfst du auch gar nicht operieren. Nicht für weniger Geld, sondern überhaupt nicht. Weil zu sagen, ist zwar Mist, aber dann dafür kriegen wir es ein bisschen billiger. Sorry, das kann nicht die Antwort sein.
Das kann nicht die Antwort sein.
Dann sind wir aber im ganz großen Bereich, den haben wir ein bisschen mit schon angesprochen, nämlich der Bereich Bürokratie. Wir sind auch ein sehr bürokratielastiges Gesundheitssystem. Das heißt, wir müssen viele Sachen genehmigen. Wir müssen als Krankenkassen Sachen uns genehmigen. Die Ärzte müssen uns was einreichen. Dann haben wir auch umfangreiche Prozesse. Krankenhausrechnungen werden im Krankenhaus von Fachleuten, ich nenne es mal, optimiert. Man könnte auch manchmal sagen, gefälscht. Das hängt vom Krankenhaus ein bisschen ab. Aber lass uns bei dem positiven Fall nehmen. Die optimieren ihre Kranken mit viel Personaleinsatz ihre Rechnungen. Wir haben dann wieder viel Personaleinsatz, diese Rechnungen wieder zu prüfen, zu sagen, wo ist sie in Ordnung oder nicht. Das macht alles Aufwand und kostet alles Geld. So ist es an ganz vielen Ecken im System, dass wir über Jahrzehnte Systeme aufgebaut haben, die immer komplizierter geworden sind und immer mehr Bürokratie erfordern. Auf allen Ecken, auf der Seite des Arztes, der Leistungserbringer, der Pharmaindustrie, auf unserer Seite, überall sind viele, viele Menschen mit Bürokratie beschäftigt. Und eine Studie, die haben die Kollegen von McKinsey mal gemacht, deswegen darf man die, glaube ich, zitieren, ohne jetzt pro domo was zu sagen. Die haben gesagt, alleine das Potenzial, wenn man in Deutschland digitalisiert, dadurch Bürokratie abzubauen, würde in der Größenordnung von etwa 30 Milliarden Euro liegen.
Im Gesundheitssystem.
Das wäre im Gesundheitssystem. Wären etwa 10% der gesamten Kosten, die wir in der GKV ausgeben. Ich persönlich halte diese Zahl für zu hoch. Aber lass es 10 Milliarden sein von 30 Milliarden. Das ist immer noch verdammt viel Geld. Und wenn wir dieses Geld sozusagen reingeben würden, hätten wir da viel Gewinne. Gleichzeitig hätten wir damit natürlich auch die Bürokratiebelastung der im Gesundheitssystem Tätigen reduziert, weil ich meine, die wenigsten Ärzte werden Arzt, weil sie so gerne Bürokratie machen. Die meisten Krankenschwestern und Krankenpfleger sind nicht irgendwie besonders picht drauf, einen halben Tag irgendwelche Bürokratie zu machen. Da haben wir das gleiche Problem, was wir ja leider in vielen Bereichen der deutschen Industrie haben, dass wir überbürokratisiert sind. Und diese Bürokratie abzubauen wäre was, was auch an vielen Ecken Potenziale heben würde für die Patientenversorgung und Kosten reduzieren würde. Da müssen wir auch noch ganz unbedingt dran. Also letzter wichtiger Punkt.
Es ist ja immer so nett. Ich meine, während in vielen Bereichen der Gesellschaft für Bürokratieabbau. Was heißt denn das? Heißt das simplere Abrechnung?
Auch da kurzer anekdotischer Einschub, weil es ja nicht alle, die den Podcast hören, wahrscheinlich im Gesundheitssystem zu Hause sind, aber wahrscheinlich viele sich mit Ökonomie auskennen. Der Schritt im Krankenhaus, Bürokratie abzubauen, der Politik vor einigen Jahren war zu sagen, okay, da werden so viele Rechnungen geprüft, das macht so viel Bürokratie, ungefähr 30% waren auffällig, dann dürfte jetzt nur noch 10% der Rechnungen prüfen. Obwohl wir nachweisen können, dass viel mehr Rechnungen falsch sind, die wir bekommen, dürfen wir aus Bürokratiegründen nicht mehr alle prüfen. Auch das ist eine ganz lustige Vorstellung von Ökonomie. Wenn ich meinem Hausbauer und meinem Handwerker sage, nee, das macht mir zu viel Arbeit, wenn du all meine Rechnungen prüfst, du darfst nur noch jede Zehnte prüfen, den Rest mache ich dann halt zu hoch. Witzig. Also so läuft unser Gesundheitssystem, dann wundert man sich manchmal, warum das nicht funktioniert. So, was kann man aber konkret tun? Was wir machen müssen, wir müssen unsere, hauptsächlich die Abrechnungssysteme, die die Arbeit machen, müssen sie durchforschen und müssen sagen, wie kann ein bürokratieärmeres Abrechnungssystem aussehen? Und wenn ich mir nochmal anschaue, wie ein Abrechnungssystem im ambulanten Bereich aussieht, dann ist das ein Gesetzbuch, was man fast auswendig können muss, um zu verstehen, wie Abrechnung funktioniert. Wir müssen uns hinsetzen und sagen, was ist ein einfaches Abrechnungssystem, für das ich nicht extra studiert haben muss, was die richtigen Anreize setzt und was dem Arzt erlaubt zu wissen, was verdiene ich an Geld und was nicht. Das Gleiche im Krankenhaus. Wir müssen überlegen, wir haben im Krankenhaus sogenannte Disease-Related Groups, DRGs. Das heißt, ich kriege nicht mehr wie früher Tage bezahlt im Krankenhaus. Als ich angefangen habe zu studieren, hatte man Tage bezahlt bekommen. Also lag ich 3 Tage auf einer chirurgischen Station, dann habe ich eben 3 Tage bezahlt bekommen. Letztendlich egal, was man gemacht hat. Hat dazu geführt, dass mein Chefarzt mich entlassen hätte, wenn ich jemals irgendjemand am Freitag nach Hause geschickt hätte. Weil bist du bescheuert, der kann auch bis Montag da liegen. Umgekehrterweise haben wir jeden, den wir Montag operiert haben, schon am Freitag aufgenommen, damit er schon mal Samstag, Sonntag da gelegen hat. Also auch kein gutes System. Jetzt haben wir DRG-Systeme. Das heißt, du kriegst bezahlt eine Blinddarmoperation. Diese DRG-Systeme gibt es eigentlich fast überall in der Welt. Fast überall in der Welt funktionieren sie ziemlich gut. In Deutschland nicht. Warum nicht? Weil wir haben gesagt, ja, das ist alles ganz gut, die Systeme, die es da in der Welt gibt, aber das können wir noch viel besser. Und haben es viel komplizierter gemacht als alle anderen. Unser ist aber viel perfekter als das aller andere. Mit dem Ergebnis, dass es vielleicht theoretisch perfekter ist, aber praktisch so dämlich, dass es keiner mehr anwenden kann. Und das ist so ein klassisches Beispiel. Wir müssen an vielen Ecken zurück auf losgehen und sagen, wir streichen dieses System und sagen, wie könnte vom Scratch angedacht ein System neu aussehen, dass die Anforderungen, die, glaube ich, relativ einfach zu definieren sind, erfüllt werden. Wir schaffen es nicht mehr, und das kann man wirklich nicht anders sagen, wir schaffen es nicht mehr, dass wir ein kompliziertes System immer noch komplizierter machen und hoffen, dass es dann irgendwann von alleine wieder einfacher wird. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen einen Neustart an vielen, vielen Themen des Systems.
Das habe ich verstanden. Jetzt habe ich noch eine Frage. Es gibt ja eine öffentliche Diskussion nach dem Motto, naja, es gibt aber auch gerade im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung ja die versicherungsfremden Leistungen. Stichwort Bürgergeldbezieher und so weiter. Das haben Sie jetzt nicht als Kostenblock genannt, aber ich möchte es trotzdem ansprechen, weil das ist ja im Raum. Also vielleicht ist es ja keiner oder ist doch einer. Man soll es auf jeden Fall, wenn es einer ist, es nicht stabilisieren. Und wenn es keiner ist, ist es jetzt die Möglichkeit, es klarzustellen.
Ja, ist sogar ein sehr großer. Hat nichts mit den Kosten der Gesundheitsversorgung zu tun, sondern mit den Kosten, die uns der Staat auflastet. Muss man vielleicht ein bisschen ausholen. Krankenkassen haben ja Aufgaben, die eigentlich staatliche Aufgaben wären. Klassisches Beispiel ist die Mitversicherung von Angehörigen, beitragsfrei. Also wenn der Ehemann oder die Ehefrau nicht arbeitet, der jeweilige Partner arbeitet, dann ist der ja mitversichert. Gleiches gilt für Kinder. Das ist eine Aufgabe, die ja der Staat möchte. Das war eine Idee sozusagen, damit will man Familien fordern. Keine Aufgabe der Versicherung. Das heißt, wenn der Staat das möchte, dass das so ist, muss er es auch bezahlen. In der Realität kriegen wir aber viel zu wenig Geld. Das heißt, es zahlen die anderen Versicherten, dass das so ist. Ein viel krasseres Beispiel ist das, was Sie gerade genannt haben, nämlich die Bürgergeldempfänger. Bürgergeldempfänger sind in Deutschland ja krankenversichert. Das ist gut. Nochmal, ich habe in den USA gearbeitet, wo das nicht so ist. Das wollen wir nicht haben. Wir sind erstmal froh, dass Bürgergeldempfänger in Deutschland krankenversichert sind. Die Kosten, die verursachen im Durchschnitt, liegen bei 300 Euro im Monat. Das ist die Durchschnittskosten eines Bürgergeldempfängers in Deutschland für seine Versorgung.
Ist das viel oder wenig relativ zu anderen?
Durchschnittlich. Das ist also nicht besonders auffällig damit, ist normal. Okay. Das Geld, was wir vom Staat bekommen, um die zu versichern, sind 100 Euro. Das heißt, jeder Bürgergeldempfänger kostet die GKV-Versicherten jeden Monat 200 Euro. In Summe summiert sich das auf etwa 10 Milliarden Euro im Jahr. Das heißt, diese staatliche Aufgabe dafür zu sorgen, dass Menschen, die gerade nicht arbeiten, auch krankenversichert sind, in Klammer nochmal, gute Aufgabe soll so sein, diese staatliche Aufgabe zahlen zu zwei Dritteln die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung, nicht der Steuerzahler und damit übrigens Privatversicherte auch nicht. Da werden Aufgaben, die eigentlich staatlich sind, auf die Versicherten der gesetzlichen Krankenversicherung abgewälzt. Und auch jetzt nochmal ein anderes Beispiel, die Krankenhausreform, hat er gerade gesagt, an sich eine gute Sache. Das soll 50 Milliarden Euro kosten, von denen sollen 25 Milliarden Euro die Länder zahlen und die anderen 25 Milliarden Euro sollen die gesetzlich Versicherten zahlen. Obwohl auch das eine staatliche Aufgabe ist. Es geht um Infrastruktur, Infrastruktur von Krankenhäusern ist eine staatliche Aufgabe. Aber der Staat sagt schlicht und ergreifend in Personifizierung in der letzten Legislaturperiode, Herr Lindner sagt, ich habe kein Geld. Und sagt Herr Lauterbach, okay, ich bin aber der einzige Minister, der noch einen anderen Topf hat, wo ich Geld holen kann. Ich kann es nämlich den Versicherten abnehmen. Und deswegen macht er das und sagt sich, das ist prima. Das heißt, ich will diese Krankenhausreform haben. Herr Lindner sagt mir, du kriegst kein Geld. Dann sage ich, na gut, dann nehme ich es halt von den Versicherten, weil da kann ich selber. Da brauche ich keinen Gesundheitsminister dafür. Und solange das so ist, solange den Versicherten der GKV dort in die Tasche gegriffen wird, ist das natürlich ein Thema, was dazu führt, dass die Beiträge in der GKV deutlich steigen. In Bezug auf Gesamtsystem ist es erstmal für Kosten neutral. Aber es ist eben eine unfaire Verteilung, dass die GKV-Versicherten es bezahlen und nicht die Versicherten, die in der privaten Krankenversicherung sind und nicht sozusagen die Steuerzahler. Denn auch das darf man nicht vergessen. Beiträge in der GKV sind natürlich auch für sehr reiche Menschen gedeckelt. Es gibt eine Beitragsbemessungsgrenze. Ich zahle eben nicht so viel, wie ich zahlen könnte über mein Vermögen oder Einkommen, sondern ich bin natürlich gekappt. Während wenn Dinge über Steuern bezahlt werden, dann bezahle ich sie eben mit meinem Steueranteil, damit also quasi ungekappt. Von daher ist auch das eine unfaire Verteilung von Aufgaben, die eigentlich staatliche Aufgaben sind. Also ja, ein ganz wichtiger Punkt, der nur nichts mit der Effektivität des gesamten Gesundheitssystems zu tun hat, sondern spezifisch mit der Belastung der gesetzlich Versicherten.
Aber da würde ich doch mal drauf einkommen. Also ich habe jetzt witzigerweise, Ihr Wikipedia-Eintrag ist interessant, weil es steht drin, dass Sie privat versichert sind.
Ja, da steht sogar Wikipedia.
Ja, okay. Und Sie können aber gesetzlich nicht zurückwechseln. Also es ist ja immer offensichtlich ein Thema. Wahrscheinlich wurde oft was angefeindet dafür. Jetzt bin ich ja privat versichert, aus den ähnlichen Gründen wie Sie auch. Wie ist es jetzt wirklich? Ich habe Ihnen zugehört, sage ich mir, okay, ich verstehe, ist es unfair, dass nur die gesetzlich Krankenversicherten das verstehe ich. Auf der anderen Seite bin ich immer nicht ganz sicher, Ob das denn so ist, dass die Privatversicherten weniger Beitrag leisten, weil Sie haben ja vorhin auch so am Rande erwähnt, die Privatversicherten zahlen auch immer die Höchstsätze pro Krankheitsfall, weil es gibt ja auch die Aussage, dass Privatversicherte tendenziell gesünder sind scheinbar als, ich weiß es nicht. Wo ist jetzt da die Wahrheit, bevor ich weiter dummes Zeug rede?
Erstmal auch, ich glaube, in der Tat, ja, ich bin privatversichert, deswegen sage ich auch immer ganz offensiv, weil es ein klassisches Beispiel. Ich bin halt als junger Arzt, kommt halt dann an irgendwie, ich sage jetzt nicht von welcher Vertretungsgesellschaft, der zu dir sagt, hier ist dieser schöne Anatomieatlas, den kriegst du und außerdem ist es auch viel billiger, dich privat zu unterzeichnen. Mal bitte hier. Und das ist ja selbstverständlich, klingt doch toll. Also ich muss viel weniger bezahlen, ich bin privatversichert und ich kriege den Anatomieatlas, wo muss ich unterzeichnen. Was du nicht weißt zu dem Zeitpunkt ist, dass es natürlich eine Entscheidung fürs Leben ist. Du kannst dich wesentlich leichter von deiner Frau trennen, von deinem Haus, von was weiß ich, als von deiner privaten Krankenversicherung. Da kommst du nie wieder raus. Genauso ist es mir als junger Arzt auch ergangen, einmal unterschreiben, jetzt bin ich der Vorstand der größten Krankenversicherung in Deutschland und kann nicht in meine eigene Krankenversicherung. Meine Frau konnte zum Glück mal wechseln, die ist jetzt in der TK versichert, weil sie meine Zeit lang nicht gearbeitet hat, dann kann man raus. Aber du hast da keine Chance, wie so eine Fischreuse. Du kannst reinschwimmen, aber nie wieder raus.
Es gibt ja trotzdem über die Sache nach dem Motto, als Privatpatient bekommst du sofort einen Termin, als Kassenpatient bekommst du... Also ist ja, wo ich sage, ja, das ist ja irgendwie auch ein Thema, weil hat vielleicht auch mit Anreizsystemen zu tun. Also ich höre.
Absolut, deswegen sage ich ja. Also es ist nicht nur, dass man weniger Geld bezahlt, aber du hast ja folgende Vorteile erstmal. Als junger Mensch, der gut verdient, ist es meistens günstiger, in der privaten Krankenversicherung zu sein. Das ändert sich dann im Alter, das verstehen die Leute meistens nicht. Die habe ich dann hier die ganzen Schreiben, die sagen, ich kriege irgendwie 2.000 Euro Rente und zahle 1.200 Euro für die private Krankenversicherung. Aber solange du jung bist, denkst du nicht so weit. Du sagst dir, okay, ich bin privatversichert, dann habe ich, und das muss man sagen, ist mittlerweile auch so, natürlich den Vorteil, dass ich oft Facharzttermine schneller bekomme als ein gesetzlich versicherter Patient. In Klammern, was man oft auch nicht weiß oder der normale Mensch nicht weiß, dein Risiko, dass mit dir irgendwelchen Unsinn gemacht wird, ist aber auch höher, dass der Arzt eben irgendwas mit dir macht, was jetzt nicht unbedingt notwendig wäre. Aber dahingestellt, du hast also diesen Vorteil, den du hast. Das heißt, mein Gefühl ist, ich zahle weniger und kriege mehr. Deswegen gehen viele Menschen auch in die private Krankenversicherung und übersehen das Risiko, was dann im Alter kommt, dass sie dann sie nicht mehr leisten können und dann ist zu spät. Dann kommen sie nicht wieder raus. Ist es jetzt so, was ja auch die private Krankenversicherung oft sagt, naja, wir bezahlen ja überproportional. Das heißt, der Arzt verdient ja mehr Geld mit dem Patienten bei uns, als er mit einem GKV-versicherten Patienten verdient. Das ist so. Also nicht überall, aber wenn man es, sag ich mal, als Summe nimmt, dann stimmt es, dass man mit den gleichen Erkrankungen als Arzt mehr verdienen kann mit einem Privatpatienten als mit einem gesetzlich versicherten Patienten. Als Summe kann man das so sagen. Aber, jetzt lassen wir einfach dieses Gedankenexperiment ganz einfach machen. Die Privatversicherten sind ein Versicherungskollektiv in sich selber. Das heißt, auch die tragen sich ja, das ist ja kein Zuschussbetrieb, sondern die Unternehmen ziehen ja noch Gewinn aus den privaten Versicherungen raus. Das heißt, mit der Art von Versicherung, die die haben, sind sie profitabel, die mit reinkommen, in sich als Gruppe. Würde man diesen Gewinn, nur sozusagen diesen Gewinn überlegen, also nicht haben, den die Unternehmen rausziehen, sondern im System lassen, hätte man allein damit schon im System zusätzliche Ressourcen erzeugt. Dann hat man noch gar nicht drüber geredet, was zahlen die an Beitrag oder nicht. Die müssten ja in der GKV werden auch höheren Beitrag bezahlen, wäre also doch ein höherer Gewinn, der dort mit drin wäre. Aber selbst in dem hätte man dieses Geld schon im System. Das heißt, man könnte ja genau das gleiche Geld, wenn die in der GKV versichert wären, genauso an die Ärzte oder wen auch immer ausschütten. Es wäre ja nicht, dass es sozusagen dadurch weniger wäre. Wir haben es mal ausgerechnet vor einiger Zeit, wenn man die PKV abschaffen würde, in Klammern, wofür ich bin. Nicht für die Bürgerversicherung, kann ich auch gleich noch zwei Worte sagen, aber eigentlich wäre ich dafür, dass wir ein Versicherungssystem haben. Dann müsste man natürlich sagen, was ist denn die Summe des Geldes, die Ärzte heute aus der PKV und aus der GKV bekommen? Und dann müsste in diesem neuen System wieder diese Summe zur Verfügung stehen. Weil die Ärzte ja natürlich eine Mischkalkulation gemacht haben. Die haben ja gesagt, okay, ich habe 10% Privatpatienten, 90% GKV, ist eine Mischkalkulation. Das heißt, man könnte nicht sagen, dann kriegt ihr halt das Geld, was ihr heute in der GKV bekommt. Aber dann könnte man diese Mischkalkulation auch machen. Das heißt, dann könnte man sagen, es ist für einen Arzt egal, ob er sich am Starnberger See niederlässt und damit 30% Privatpatienten hat oder irgendwo in Wilhelmsburg in Hamburg, wo er vielleicht ein paar weniger Privatpatienten hat, dann kann er sich da niederlassen, wo die meisten kranken Patienten sind. Heute muss ein Arzt mitdenken und deswegen gibt es übrigens am Starnberger See auch mit die meisten Orthopäden, nicht weil die sich alle dann das Knie brechen, sondern da gibt es halt viele Privatpatienten. Heute muss er sagen, ich gehe dahin, wo das Geld ist, nicht da, wo die Patienten sind. Und deswegen wäre es viel besser, dieses Geld, was heute ungleich verteilt ist, relativ viel Bezahlung bei den Privaten, vielleicht weniger Geld bei den GKV-Patienten, anzupassen und sagen, das Gesamtniveau wird erhöht, gibt aber nicht mehr die Ausreißer, die es in der PKV gegeben hat, weil dann für den Arzt der Anreiz nicht mehr besteht, nach Versicherungssystem zu selektieren. Das heißt, allein dieses Gedankenexperiment, dass ja aus der PKV Geld abgezogen wird, aus der GKV nicht, es gibt keine Gewinne, die wir abziehen, bleibt alles im System, zeigt schon, dass man dort Handlungsbedarf hat. Warum hat man noch Handlungsbedarf? Ich bin auch an der Ecke kein Kommunist. Ich finde nicht, dass es keine Zwei-Klassen-Medizin geben darf. Ich finde, wenn jemand möchte, dass er irgendwie Sehblick hat in seinem Arztzimmer oder wenn er möchte, dass er von Herrn Müller-Wohlfahrt eine Kniespiegelung bekommt, dann soll er das tun. Was ich aber will, ist, dass jeder eine gleich gute, normale Behandlung bekommt. Und wenn ich dann was anderes haben möchte, dann muss ich halt drauf zahlen. Und deswegen ist mein Ansatz nicht etwa eine Bürgerversicherung, weil ich finde, eine Bürgerversicherung wäre das Schlechteste der GKV jetzt für alle. Das kann ehrlich gesagt nicht die Lösung sein. Sondern ich würde sagen, was ist denn gut in der PKV und was ist gut in der GKV? Wenn man ein neues System baut, was muss man dann aus beiden Systemen zusammenführen? Und wenn ich so ein paar Aspekte nehmen würde, dann würde ich sagen, gut in der PKV ist relativ hohe vertragliche Freiheiten. Das ist, die haben viele Möglichkeiten, im individuellen Vertrag mit dem Versicherten Leistungen ein- und auszuschließen. Die haben relativ viele Möglichkeiten, mit Leistungserbringern Verträge zu machen. Das kriegen die nicht hin, weil die zu klein sind. Alle, ich glaube, es gibt über 40 private Krankenversicherungen zusammen, sind viel kleiner als die TK alleine. Die sind irgendwie winzig im Vergleich zu uns.
Also ihr habt mehr Einkaufsmacht und die anderen haben bessere Möglichkeit, die Patientenverträge zu gestalten. Okay.
So ist das. Die haben die Möglichkeit, Altersrückstellungen zu bilden. Finde ich eine ganz ausgesprochen gute Sache. Alleine der TK hat die Politik in den letzten paar Jahren fast 3 Milliarden Euro abgenommen aus unseren Rückstellungen, weil man einfach gesagt hat, ja, Krankenkassen sind ja keine Sparkassen, also nehmen wir dieses Geld weg.
Also ihr wurdet bestraft dafür, dass ihr gut gewirtschaftet habt.
Genau so ist es. Wurde weggenommen, teilweise anderen Krankenkassen gegeben, teilweise wurden wir gezwungen, Beiträge künstlich niedrig zu halten, um negative Ergebnisse zu erzeugen, damit dann Rücklagen abgebaut werden. Also auch was, wo man sagt, betriebswirtschaftlich völliger Wahnsinn, würde man nie so machen. Also willkommen in der Welt der Krankenversicherung, allen anderen, die hier gerade zuhören und sich mit normaler Wirtschaft beschäftigen.
Ja, für mich ist eigentlich ein Symbol für Staatswirtschaft. Ich würde es fast für breiter sehen. Das ist ja symptomatisch für den Staat, aber mal weiter.
Ja, es ist manchmal, wo der Staat sich einmischt, wird es manchmal nicht besser, muss man leider sagen, in der Wirtschaft. Und das ist bei uns eben auch so. Das ist ein Vorteil, den die privaten Krankenversicherungen eindeutig haben. Sie haben einen Rechtsschutz sozusagen über ihre Rückstellung. Dafür hat die GKV zwei ganz große Vorteile. Der Vorteil Nummer eins ist, jeder wird bei uns versichert. Wenn du 100 Jahre alt bist und HIV-positiv und hast eine Krebserkrankung und sagst, ich möchte aber von der Krankenkasse zu der wechseln, ist es überhaupt gar kein Problem. Du kannst wechseln, es gibt keinerlei Nachteile, kannst du zu jedem Zeitpunkt machen. In der PKV nochmal, ich kann meine PKV nicht verlassen. Mein ganzes Leben nicht mehr. Ich weiß schon, ich bin bis zu meinem Tod werde ich in dieser Krankenversicherung sein. Ich kann nichts dagegen tun.
Außer die Politik schafft sie doch ab.
Da arbeite ich ja dran. Genau.
Ja, verstehe ich.
Also mein Hebel ist ein bisschen größer. Nein, weniger scherzhaft. Ich meine, Sie und ich werden uns wahrscheinlich im Alter leisten können, auch einen etwas höheren privaten Krankenversicherungsbeitrag leisten zu können. Das ist aber nicht bei allen Menschen so. Und es gibt wirklich viele Menschen, die haben eine normale Standardrente, sind halt privat versichert gewesen, weil sie selbstständig gewesen sind, vielleicht auch nicht wirklich reich gewesen sind. Und dann haben die wirklich 2.000 bis 2.500 Euro Rente und müssen von diesem Geld 1.200 bis 1.300 Euro für jeweils zwei Personen für ihre privaten Krankenversicherung bezahlen. Das führt bei vielen Menschen zu Altersarmut. Das kann in der GKV nicht passieren. Wenn ich halt 2.500 Euro Rente habe, zahle ich auch entsprechend wenig. Also der große Vorteil der GKV, ich würde in dem System darauf drängen, dass man jeden weiterhin versichern muss. Und ich würde darauf drängen, dass es in der Tat keine Gewinnerzielungsabsicht dabei geben darf. Ich glaube übrigens trotzdem, dass eine Allianz oder wer auch immer, jetzt nur pass pro toto, Interesse hätte an so einem Markt, sich weiter zu beteiligen und würde auch wollen, dass sie sich an so einem Markt beteiligen, weil es natürlich für einen Versicherungskonzern relevant ist, dieses Versicherungsprodukt, was wirklich jeder haben muss, auch im eigenen Portfolio zu haben. Ich möchte ja nicht als Allianz, dass die AXA einen Eintrittsporte hat in meine Versicherten, weil dann jeder eine AXA-Krankenversicherung hat. Also ich glaube, selbst ein Produkt, was nicht Gewinn abwerfen darf, wäre trotzdem attraktiv anzubieten im Rahmen eines Gesamtportfolios. Ich kann ja auch Upgrading machen, dann eben doch die Zusatzversicherung verkaufen oder andere Dinge. Die Diskussion müssten wir führen. Wie sieht ein Versicherungssystem aus, was eine Kombination aus der heutigen PVV und der heutigen GKV ist? Wir dürfen nicht die Diskussion führen, Bürgerversicherung. Und schon gar nicht dürfen wir sie führen mit diesen Neiddebatte, dann gibt es zwei Klassengesellschaft oder sonstige Dinge. Das halte ich für falsch. Sich zu überlegen, wie ein neues System aushalten kann, halte ich für extrem wichtig.
Gut, aber Bürgerversicherung ist ja auch das Thema, dass alle einzahlen mit ganzen Einkommen und so weiter und so fort, idealerweise. Das ist doch das, was sozusagen von den Grünen und von...
Ja, auch das ist in der Bürgerversicherung so. Auch das würde ich nicht unbedingt als Voraussetzung eines neuen Versicherungssystems sehen. Ich finde auch so Themen wie eine Beitragsbemessungsgrenze ist durchaus was Sinnvolles. Muss man jetzt nicht ad infinitum nach oben treiben. Welche Einkommensarten man dazu machen kann, hat mit der Art der Versicherung nichts zu tun. Das kann man, sage ich mal, sowohl in der heutigen als auch in der anderen machen. Ist letztendlich eine Gesellschaft Entscheidung. Aber zu haben, wir haben zwei Systeme, in denen einer, und ich sage es mal ganz deutlich, sagen kann, ich bin gesund und reich, also gehe ich mein eigenes System und lasse die krank und nicht reichen in ihrem System für sich irgendwie ihre Solidarität machen. Das ist was, was auf Dauer irgendwie nicht gut funktionieren kann. Was funktionieren kann, ist, wie in der Deutschen Bahn. Jeder kommt im Zug gleich an. Alle steigen gleich ein und kommen gleich an, in Klammern oder auch nicht. Aber im Idealfall sollten sie gleichzeitig ankommen. Der eine hat halt mehr Beinfreiheit als der andere. Das wäre okay im Gesundheitssystem. Weil wir haben die Situation, für den einen fahren extra Züge. Das heißt, die einen zahlen die ganzen Gleise, die einen zahlen alles. Der andere kriegt dann einen extra Zug, während der mit der zweiten Klasse gar nicht fahren darf. Das ist nicht okay. Was nochmal okay wäre, wäre eine erste Klasse im gleichen Zug. Und das heißt eben ein gleiches System, ein gleicher Zug für alle. Und wer dann die erste Klasse bezahlen möchte, soll halt zusätzlich sichern, kann er machen.
Aber Wettbewerb zwischen den Krankenkassen, das sollte schon weitergeben.
Also ja, ich meine, halt jetzt ich gerade eben. Notwendig.
Also, ich wollte gerade sagen, das haben Sie ja nun die TK wirklich herausragend, das ist ja unstrittig, kann ich auch sagen, obwohl wir Kollegen waren, herausragend gemanagt. Da hat man ihnen die Überschüsse weggenommen. Natürlich gemein. Die Frage ist natürlich für mich so, wenn es Wettbewerb zwischen den Krankenkassen gibt, aber der Wettbewerb führt dazu, dass die Überschüsse dann doch wieder sozialisiert werden. Das klappt dann doch nicht. Also wenn sie keine Gewinne machen dürfen, heißt es im Prinzip, die beste gemanagte Krankenkasse schafft es dann, die Beiträge zu senken?
Ja, man muss schon sehr intrinsisch motiviert sein, zugegebenermaßen, wenn man bei uns arbeitet, weil es schon manchmal ein bisschen frustrierend ist, wenn einem dann sozusagen Erfolge direkt wieder weggenommen werden. Unser oder mein intrinsischer Motivationsfaktor ist natürlich neben der Verbesserung des Systems, was einfach Spaß macht, ist unser KPI für Erfolg Wachstum, schlicht und ergreifend. Weil natürlich, wann ist eine Krankenkasse erfolgreich? Wenn sie wächst. Das finde ich sehr schwierig zu argumentieren, zu sagen, wir sind ganz toll und super erfolgreich, nur kommt keiner zu uns. Das finde ich ist eine schwierige Argumentation. Und deswegen ist mein Erfolgsfaktor nicht, wie viel Überschuss erzeugen wir, weil, wie gesagt, Überschuss offensichtlich gar nicht gut, kann dann direkt wieder abgenommen werden, sondern mein Erfolgsfaktor ist, wie viel nachhaltiges Wachstum schaffe ich. Und zwar nicht irgendwie von einem Jahr aufs andere, das ist leicht. Ich kann ja einfach einen total schlechten Haushalt aufstellen, viel zu niedrigen Beitragssatz nehmen, dann werde ich wachsen ein Jahr und danach bin ich halt pleite. Sondern wie schaffe ich es, kontinuierlich zu wachsen? Und ich kann nur sagen, also wir haben in der Tat die Größe der TK, seit ich da bin, fast verdoppelt. Wir waren damals die zweit-drittgrößte Krankenkasse, mittlerweile mit Abstand die größte Krankenkasse, obwohl die nach uns teilweise fusioniert haben, um zu wachsen. Wir sind nur aus uns herausgewachsen. Und deswegen haben wir natürlich schon, also kann ich jetzt für mich sagen, viele andere auch, wir haben schon Freude am Erfolg. Also es ist nicht so, dass wir hier arbeiten und sagen, ich habe keine Freude am Erfolg, sondern es freut uns schon, dass wir so sehr erfolgreich sind. Es zahlt sich bei uns eben nur nicht finanziell aus. Wir kriegen da jetzt nicht irgendwie deswegen Boni oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach mehr eine intrinsische Freude, die man dann hat, das sozusagen zu tun. Warum brauchen wir Wettbewerb? Weil Wettbewerb Kosten senkt. Auch das muss man ganz deutlich sagen. Menschen suchen ja Krankenkassen unter anderem nach dem Preis aus. Was ich unter anderem auch richtig finde, nur nach dem Preis ist dämlich. Wie bei allem anderen in der Welt muss man auf Preis-Leistung schauen. Aber Preis spielt eine Rolle. Einer der wesentlichen Treiber, den wir selbst beeinflussen können für Preis, sind unsere Verwaltungskosten. Der Preiswettbewerb sorgt dafür, dass wir auch einen Druck auf unsere Verwaltungskosten haben. Das heißt, Krankenkassen werden gezwungen, möglichst effizient zu arbeiten. Hätten wir nur eine Krankenkasse, hilft wieder der Blick Richtung NHS, dann spielen Verwaltungskosten keine große Rolle mehr. Öffentlicher Dienst. Ich kann sagen, kommt eine neue Aufgabe, brauche ich neue Leute. Das würde genau passieren, hätten wir keinen Wettbewerb. Dann würden wir ständig sagen, okay, oh, wieder eine neue Aufgabe des Staates, brauchen wir neue Leute. Das heißt, die Verwaltungskosten würden steigen. Und deswegen ist dieses ewige Argument, hätten wir nur weniger Krankenkassen, würden wir ja deutlich Geld sparen, wirklicher Unsinn. Um auch da mal eine Größenordnung zu geben, die Verwaltungskosten der Krankenkassen liegen im Moment nur noch bei 4%. Früher lagen sie bei 5%, wir sind der einzige Kostenblock, der runtergeht. Die Steigerung der Ausgaben im Gesundheitssystem von einem Jahr aufs andere ist etwas mehr als 5%. Also würden wir alle umsonst arbeiten, wir würden alle zu Hause sitzen, wir würden unseren eigenen Computer benutzen, wir würden genau null Kosten erzeugen. Dann würde es bedeuten, von einem Jahr aufs andere hätten wir den Kostenanstieg abgepuffert, danach wäre alles wieder wie vorher. Also es würde genau ein Jahr dafür sorgen, dass wir den Kostenanstieg abpuffern. Also nochmal, mein Plädoyer ist nicht gegen Kostensparen bei der Krankenkasse. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel als TK, dass wir das intensiv tun. Das ist aber nicht der Hebel, um das System zu retten. Und deswegen brauchen wir Wettbewerb. Ob man dafür jetzt, wir haben ungefähr 90 Kassen, ob man die alle braucht, darüber kann man diskutieren. Aber ganz ehrlich, würde ich den Markt überlassen. Ich sehe keine Notwendigkeit, da als Staat einzugreifen, sondern es wird da eine Reduktion geben. Die hat es auch in der Vergangenheit gegeben. Wir hatten schon weit über 1000 Krankenkassen, jetzt gibt es 90. Das wird auch weiter runtergehen. Meine persönliche Einschätzung, wenn ich mich versichern möchte, dann glaube ich, braucht man so 10 Krankenkassen zur Auswahl, damit ich sagen kann, welche sind für mich passende. Wenn ich 10 zur Auswahl habe, muss es vielleicht so 30 in Summe geben, weil da gibt es halt ein paar regionale, ein paar, die eher an bestimmten Betrieben sind. Also vielleicht so 30 Krankenkassen wären okay. Das muss aber nicht der Staat vorgeben, das kann der Markt von ganz alleine regeln.
Habe ich soweit verstanden. Wenn wir jetzt Ihr Modell umsetzen wollten, da gibt es jetzt zwei Wege. Wir können ja hingehen, wir erklären die privaten Versicherungen zur staatlichen Versicherung gesetzlich. Oder wir privatisieren die gesetzlichen, quasi machen die privat, entlassen die quasi auf das ganze Feld und sagen halt, so eine Art Genossenschaftsmodell, keine Gewinnausschüttung. Wie stellen Sie den Übergang vor zu Ihrem Modell?
Ich würde sagen, man muss einen neuen Markt definieren. In diesem neuen Markt werden Regeln definiert. Die Regeln sind das, was ich gerade gesagt habe. Versicherungspflicht, keine Risikoselektion. Geld darf nicht aus diesem System entnommen werden, muss drinbleiben. Unter diesen Rahmenbedingungen dürfen in diesem Markt dann sowohl Körperschaften als auch privatrechtliche Unternehmen mitspielen. Das ist, ich sage es immer Allianz, weil die einfach so groß sind, gilt für jeden anderen genauso und weil ich Daniel Barr auch sehr schätze, der da Vorstand ist. Also die Allianz dürfte dort mitspielen, als Allianz. Die müsste keine Körperschaft werden, sondern die könnte genauso dort mitspielen, muss aber eben in ihrer Bilanz ausweisen, dass sie sich am Risikostrukturausgleich beteiligt, dass wenn Gewinne fließen, die eben wie bei uns auch ganz normal in die Rücklagen reingehen, später über Beiträge wieder ausgeschüttet werden müssen. Das heißt, die müssen damit ihre Rechtsform nicht ändern. Was nicht funktionieren wird, meiner Ansicht nach rechtlich, ist die derzeit bestehenden Verträge aufzulösen. Wenn ich einen Vertrag habe mit meiner PKV, dann halte ich es für rechtlich schwierig, denen zu sagen, der wird jetzt irgendwie aufgelöst. Weil ich habe einen privatrechtlichen Vertrag mit denen als Versicherter in einer privaten Krankenversicherung.
Und auch ein Vermögen angebaut.
Und auch ein Vermögen angesammelt. So ist es, auch ein Vermögen angespart. Das heißt, meiner Ansicht nach kann das nur funktionieren, indem man sagt, ab einem Stichtag darf es keinen Zugang mehr in die PKV geben. Jeder, der drin ist, ist drin. Und dann muss dieser Versichertenbestand eben rauswachsen.
Aber dann explodieren ja die Beiträge noch gigantischer. Und wenn die Leute, dann machst du noch mehr Privatversicherte bankrott. Da könnten auch wir beide unter Umständen im Alter Schwierigkeiten geraten.
Nein. Weil du dann eine Sache nämlich dazu noch machen musst, weil genau das passieren kann. Und gleichzeitig sagst du, jeder darf jederzeit rauswechseln aus der PKV. Nie wieder rein, aber raus. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit rauszuwechseln. Wenn du rauswechselst, dann wird ausgerechnet, was deine Rückstellungen gewesen sind, was die wert sind. Dann werden diese Rückstellungen an die GKV übertragen. Nicht individuell. Es ist nicht dein Beitrag, der dann irgendwie sinkt als individueller Versicherter, sondern dieses Geld geht an die GKV. Weil du ja Du gehst ja dann raus, weil du niedrigen Beitrag hast. Du willst sonst wieder drin bleiben, der PKV. Dann ja, sage ich mal, von dem versicherten Kollektiv der GKV ohnehin profitierst. Es werden ja Leute rausgehen, die alt sind und sagen, ich bin so teuer. Du zwingst niemand rauszugehen. Jeder kann bleiben, wie er will. Es wird natürlich genau das passieren, was Sie gerade gesagt haben. Irgendwann wird das Kollektiv so schlecht sein, dass man gar nicht mehr drin bleiben kann.
Außer die Allianz macht das, was Sie gesagt haben. Sie sagt dann, ich biete auch diese neuen Standardverträge an und trete mit der TK in Wettbewerb. Da würde sie auch neue Mitglieder bekommen. Also würde sie ja quasi so agieren, wie sie. Das muss ja auch möglich sein.
Nützt aber nichts dem sozusagen heute bei der Allianz Privatversicherten, weil er dann ja auch in die GKV der Allianz gehen müsste, die ja nach den gleichen Regeln läuft. Also
so, okay.
Das wäre ja dann trotzdem die GKV der Allianz. Das heißt, es ist egal, ob er dann zur TK oder zur Allianz GKV gehen würde, er würde das PKV-System verlassen. Und damit wäre es auch keine Frage der Enteignung, weil er ja individuell sagt, okay, ich möchte jetzt aus der PKV rausgehen und das schreibe im Zweifelsfall, damit ihr mich rauslasst, dürft ihr mein Geld behalten, beziehungsweise müsst das Geld dann an die GKV überweisen, was für mich angespart worden ist. Wenn ich das nicht will, bleibe ich drin. Und jeder, der neu reingeht, kann nur in dieses neue GKV-System reingehen, kann sich dann aber natürlich eine PKV-Zusatzversicherung leisten, kann er dann zur Allianz gehen und sagen, ich möchte aber Sehblick haben, wenn ich ins Krankenhaus muss und möchte gerne bei euch eine Zusatzversicherung kaufen. In Klammern, die würde ich übrigens auch gerne anbieten dürfen. Also in so einem neuen System hätte ich auch gerne, dass auch die heutigen GKV und sowas anbieten dürfen, aber das ist dann schon ein bisschen eine Feinheit des neuen Systems. Aber das ist meiner Ansicht nach die einzige Möglichkeit, wie es funktionieren kann, weil man kann den Menschen ja nicht ihren privatrechtlichen Vertrag staatlich kündigen. Man kann ihnen nicht das Geld, was sie gespart haben, irgendwie staatlich wegnehmen. Also der Staat kann alles, wenn er ein Gesetz dafür macht, aber ich halte es für verfassungswidrig, das zu tun. Also muss man überlegen, wie kann man in so ein neues System gleitend übergehen. Und diese Möglichkeit zu sagen, du kannst ja der Letzte in der PKV sein, wenn du glaubst, es ist dir wert, dann bleib eben drin, aber irgendwann wird es wahrscheinlich zu teuer werden, dann darfst du aber auch rausgehen, ist meiner Ansicht nach der einzig gangbare Weg. Und das bedeutet nochmal, für die Rechtsform der Unternehmen keine Unterscheidung. Die Allianz kann weiter in der AG bleiben, wir können weiter in der Körperschaft bleiben. Wir würden aber an dem Punkt wettbewerblich miteinander konkurrieren, aber zu gleichen Rahmenbedingungen.
Haben Sie auch mit der Pflegeversicherung was zu tun?
Klar. Also die TK-Krankenversicherung ist ja auch die TK-Pflegeversicherung. Auch das ist ja eine Versicherung, die wir mit anbieten. Die hat den großen Unterschied im Vergleich zur Krankenversicherung, dass sie nicht wirklich wettbewerblich ist. Wir verwalten sie zwar, aber letztendlich ist es wettbewerblich egal, ob man bei der TK oder bei einer anderen Pflegeversicherung ist. Es hängt sich halt an der Krankenversicherung, was in vielen Teilen auch Nachteile hat, weil man dort eben nicht so wettbewerblich draufschaut. Aber ja, wir sind auch die Pflegeversicherung und haben da natürlich auch eine Konkurrenz mit der privaten.
Und sind die Probleme in der Pflegeversicherung nicht noch viel größer als in der Krankenversicherung?
Ja, sind sie und vor allen Dingen sind sie auch anders gelagert. Ich habe ja vorhin mehrmals gesagt, wir haben zum Beispiel kein wirkliches Personalproblem im Gesundheitssystem, wir haben nur ein Personalverteilungsproblem oder zu viele Betten etc. Das ist in der Pflege ein bisschen anders. In der Pflege haben wir wirklich ein Personalproblem. In der Pflege haben wir wirklich ein ausgeprägtes Demografieproblem. In der Pflege haben wir auch deutlich geringere Finanzpotenziale, die verschwendet werden, als wir sie in der GKV haben. Gibt's auch noch welche, aber nicht so große. Das heißt, in der Pflege wird man sich an vielen Ecken eher ehrlicher machen müssen und sagen, wir müssen davon ausgehen, die Gelder werden steigen, die wir für Pflege aufwenden werden müssen. Damit werden auch die Beiträge steigen. Wir werden überlegen müssen, wie sehen Modelle von Pflege im Alter aus. Da wird man auch mal über neue Modelle nachdenken müssen. Nicht nur entweder zu Hause mit hohem Aufwand privat oder von Angehörigen gepflegt oder ich bin in einem Altenheim. Vielleicht gibt es da auch viel mehr Dinge dazwischen. Vielleicht gibt es Wohngemeinschaften für ältere Menschen, vielleicht gibt es Quartiersmodelle. Da müssten wir viel kreativer drüber nachdenken, als immer zu sagen, ja, da musst du halt ins Heim, was immer die teuerste und für die meisten Menschen auch ehrlich gesagt gar nicht anzustrebende Lösung ist. andere Probleme, die aber leider nicht einfacher sind, sondern an vielen Ecken eher sogar ein bisschen komplizierter.
Ich sehe schon, da brauchen wir einen anderen Podcast dafür. Das wird wahrscheinlich zu viel für heute. Heißt, haben wir eine neue Bundesregierung demnächst irgendwie? Weiß das der eine oder andere in der Politik, auch wahrscheinlich der kommende Regierung sogar meinen Podcast hört. Aber Sie sind ja, da gehen ja ein und aus. Jetzt sprechen Sie ja schon seit Jahren mit den Politikern. Sie haben mit Spahn und mit Lauterbach und was war es eben und Kanzler und so weiter. Und jetzt ist es so, wenn man ihnen so zuhört, das klingt das nicht irgendwie so völlig, also war mal so, es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das klingt komisch, das klingt eigentlich irgendwie alles ziemlich nachvollziehbar.
Danke.
Ich habe verstanden, der Kommunalpolitiker, der mag das nicht, weil da Leute demonstrieren wegen dem Krankenhaus. Aber warum klappt das nicht auf Bundesebene? Das verstehe ich nicht.
Ja, die Antwort ist relativ einfach. Und das ist eine, die ich auch immer schon unseren Consultants bei BCG damals gegeben habe. Weil auch da kommen ja viele ins System und sagen, warum ändern wir das? Das ist doch ganz einfach. Das ist doch sofort zu sehen. Und die Antwort ist leider so schlicht und einfach, wie ich es jetzt sage. Weil in diesem System viele Menschen ziemlich gut leben, die kein großes Interesse daran haben, dass dieses System sich ändert. Und die Besonderheit im Gesundheitssystem ist, dass man eben nicht sagen muss, mir geht's aber gut, ich will keine Änderung, sondern dass die meisten sagen, ja, aber für die Patienten, das ist doch ganz wichtig für die Patienten, dass wir irgendwas nicht machen dürfen. Übrigens auch gerne Argument Datenschutz. Auch Datenschutz wird gerne vorgeschoben, wenn es eigentlich um Interessenschutz geht. Die Veränderungsbereitschaft des Gesundheitssystems ist in allen Bereichen, da nehme ich übrigens Krankenkassen mit rein, also wirklich Leistungserbringer, Krankenkassen, Pharma, überall, jammern alle sehr, aber die wirkliche Veränderungsbereitschaft ist relativ gering, weil nochmal, es ist ein Wirtschaftszweig, in dem man wirklich gut leben kann. Wer weiß, wie es ist, wenn man es ändert.
Das heißt, der Politiker, der jetzt wie Herr Habeck einfach nur sagt, wir erschließen neue Finanzquellen, macht der ist eigentlich hochbeliebt. Nein, er macht einen Fehler, offensichtlich, aber eigentlich ist er beliebt, weil er macht sich beliebt bei den Mitarbeitern des Systems, weil sie keinen Spardruck bekommen, bei den Bürgern, weil sie denken, er macht was für sie und gleichzeitig kann er noch gegen die Reichen und so weiter. Also eine Triple-Win-Situation.
Ja, so lange eine Triple-Win-Situation, bis die Beiträge dann auf einem Niveau sind, wo jeder Bürger sagt, hallo, wie viel soll ich denn noch für meine Krankenkasse bezahlen? Und die Leistung auf einem Niveau sind, wo er sagt, wie lange soll ich denn noch auf einen Arzttermin warten? Das funktioniert einen gewissen Zeit lang, aber irgendwann halt nicht mehr. Und die Frage ist, wann kommt dieser Punkt, wo die Bürger verstehen, dass das eben das Geld nicht auf den Bäumen wächst, sondern erstmal erwirtschaftet werden muss und dass man nicht einfach Lösungen sein kann, nimm den Leuten halt noch mehr ab, sondern dass die Lösung sein muss, wie kann ich Geld ökonomisch sinnvoller einsetzen. So lange funktioniert es und natürlich machen Politiker diese Versprechungen ja auch, weil sie bisher noch funktionieren. Mein Plädoyer ist an alle Zuhörer immer klug hinterfragen, ob das wirklich die richtige Antwort ist oder ob da einer vielleicht was verkauft, was so nicht finanziert ist.
Und ich glaube, wer zugehört hat, weiß es, die Antwort darauf. Sehr geehrter Herr Baas, lieber Jens, das war echt super, ein tolles Gespräch. Vielen Dank für die Zeit. Vielleicht gibt es ja die Gelegenheit, das irgendwann im kommenden Jahr mal wieder zu vertiefen, ein Update zu machen. Auf jeden Fall an dieser Stelle vielen herzlichen Dank. Super spannendes Gespräch und ja, weiterhin viel Erfolg bei der TK.
Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und entschuldige mich bei allen Zuhörern. Ich glaube, wir sind jetzt bei einer ewig langen Zeit. Es sind einfach so viele spannende Themen.
Alles gut. Soweit mein Gespräch mit Dr. Jens Baas. Erneut sehen wir hier ein Beispiel für ein Phänomen, welches die deutsche Politik dominiert. Es mangelt offensichtlich nicht an Erkenntnis, es mangelt an der Bereitschaft zu handeln. Bleibt zu hoffen, dass die künftige Bundesregierung sich dieses Themas mit der entsprechenden Ernsthaftigkeit und dem Mut, in den Konflikt mit den Interessensgruppen zu treten, annimmt. Bleibt mir, Ihnen an dieser Stelle erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Wie immer freue ich mich auf Ihr Feedback, Ihre Kritik oder Ihre Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO, Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.